Heute zu Gast der Athletiktrainer und Bestsellerautor Arne Greskowiak.
Wie wäre das, wenn du jetzt richtig arbeiten müsstest? Jetzt nicht ein bisschen Basketball spielen, sondern richtig arbeiten.
Wenn du einen Unterschied ausmachen würdest, den diese Ronaldos, Roger Federers, Tom Bradys etc. dieser Welt im Vergleich zu uns Normalsterblichen haben, was würde dir da in den Sinn kommen?
Es ist immer das.
Erfolg ist nicht planbar, Leistung schon. Was meinst du mit dieser Aussage? Woher kommt dieses Phänomen, dass Menschen unter Druck, gerade körperlich, sportlich, oft sehr viel schlechter funktionieren?
Die versuchen nicht.
Sei glücklich, aber niemals zufrieden. Und welche Faktoren müssen zusammenkommen, dass Menschen es schaffen, aus Krisen stärker zurückzukommen und eben nicht am Boden liegen zu bleiben?
Ich denke, das.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Arne Greskowiak weiß, wie man Spitzensportler zur richtigen Zeit in Bestform bringt. Er hat mit der deutschen Basketball- und auch Eishockey-Nationalmannschaft Bronze, Silber und auch Gold bei Welt- und Europameisterschaften gewonnen. Und er arbeitet mit Weltklasse-Athleten wie dem NBA-Spieler Dennis Schröder oder auch dem NHL-Spieler Leon Dreiseitel. Und sein Motto ist: Erfolg ist nicht planbar, aber Leistung schon. Und ich bin richtig happy, dass er meiner Einladung in den Auf und Ab Podcast gefolgt ist. Denn ich bin nicht nur, wie ihr wisst, ein großer Sportfan. Ich liebe es, mit Menschen aus dem Sport zu reden, sondern er hat auch richtig wertvolle Insights, wie wir Erholung in den Alltag integrieren können, wie wir aus Krisen gestärkt zurückkommen, wie wir uns besser ernähren können, wie wir Sport in den Alltag integrieren können und insgesamt, wie wir ein Mindset entwickeln können, um mit einem hohen Energielevel durch den Alltag zu kommen. Er hat dazu auch ein Buch geschrieben, das heißt Bessermacher von Spitzensportlern lernen. Das ist ein Spiegel-Bestseller. Und über dieses Buch und über sein eigenes Leben wird es in diesem Gespräch gehen. Bevor wir einsteigen, wir kriegen sehr viele Nachrichten auf Instagram, auf LinkedIn und Co., wo Menschen uns mitteilen, wie cool und gut und wertvoll sie den Auf- und Ab-Podcast finden. Und das freut uns natürlich ungemein. Und wenn auch du das denkst und dir dieser Podcast gefällt, dann wäre es uns eine wahnsinnig große Ehre, wenn du auf Spotify, auf Apple oder wo auch sonst du diesen Podcast hörst, uns abonnierst und eine bis zu 5-Sterne-Bewertung hinterlässt. Denn je mehr von diesen 5-Sterne-Bewertungen und Followern wir haben, desto größer können wir den Auf- und Ab-Podcast machen, desto interessantere Gäste können wir einladen und desto mehr Wert können wir dir entsprechend geben. Für dich sind es nur ein paar Klicks, aber für uns ist es ein Riesenschritt in die richtige Richtung. Vielen, vielen Dank dafür. Und jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen direkt ins Auf und Ab von Arne Greskowiak. Arne, du bist Sportler durch und durch. Was mich am Anfang interessieren würde, ist, welcher sportliche Moment in den letzten 5 Jahren bei dir die intensivsten Glücksgefühle ausgelöst hat?
Oh, das ist definitiv die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft, der Basketball-Weltmeisterschaft. Wenn man so ein Turnier bestreitet, das ist wie bei einem Berufsprojekt. Das zieht sich aber Wochen hin. Also du bist ja in der Vorbereitung lange und hast so 3, 4, 5 Wochen Vorbereitung. Und da geht's, wie dein Podcast heißt, auf und ab. Mhm. Und wenn das nachher belohnt wird mit einem Erfolg und dann so ein Erfolg, der für uns in Deutschland, jemand, der vielleicht nicht aus dem Basketball kommt, das ist jetzt nicht gegeben, dass wir eine Weltmeisterschaft gewinnen. Wir sind das Jahr, also die Weltmeisterschaft zuvor, 2019, in der Vorrunde ausgeschieden. Deswegen war das sehr besonders. Und wenn das dann so gekrönt wird und du siehst, wie alle sich sehr freuen und alle wirklich ausgelassen sind und jeder einfach nur Freude verspürt, das ist schon sehr intensiv. Und deswegen, dass es erstmal so nah noch ist und war auch ganz, ganz besonders.
Ich habe es auch am Fernseher mitverfolgt, deshalb ich kann es gut verstehen. Was aber auch interessant ist, da werden wir in ein paar Minuten drauf kommen, dass du sagst, never too high, never too low. Also du wolltest da auch nicht komplett ausflippen emotional. Werden wir uns gleich nochmal ansehen. Vorher würde ich nochmal gerne ein bisschen deinen Weg verstehen wollen, wie es überhaupt dazu kam, dass du an der Seitenlinie von unserem besten Basketballern stehen kannst. Und Arne, was ist denn aus deiner Sicht so das früheste Ereignis in deinem Leben, das die Menschen kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Ja, ich hatte keine so großartige Schullaufzeit. Das war für mich oft lustig, weil ich da viel Schabernack betrieben habe und auch eine gute Zeit hatte so im Nachgang. für meine Eltern eher anstrengend. Ich musste ein paar Mal die Schule wechseln. Eher so, weil das nicht so ernst genommen wurde und auch keine richtige Leidenschaft dabei war. Ich habe das nicht verstanden, warum muss ich denn da hingehen? Also wieso muss ich das denn lernen? Und ich bin noch eingezogen worden, also ich musste noch zur Bundeswehr. Für mich war aber 100% klar, dass ich nicht zur Bundeswehr gehe, sondern ich wollte zum Zivildienst, weil gute Zeit mit den Jungs, ja, ich wollte so Essen auf Rädern machen, da fährt man morgens Essen zu Hilfsbedürftigen, auch total sinnvoll, total gut, aber dann natürlich danach Zeit verbringen mit seinen Kumpels. Und ich saß beim Kreiswehrersatzamt und da wird man gemustert. Und wenn man nur hört und nicht zusieht, dann muss man wissen, ich bin 1,90 groß, damals auch schon so gut beieinander, 90 Kilo, also ich war ein stabiler Junge. Und da haben die gesagt, ach, das ist aber toll, wir haben auf jeden Fall einen Verwendungszweck hier für Sie bei der Bundeswehr. Und ich habe gesagt, nee, das ist nichts für mich hier so mit Waffe und so. Das ist ja. Und dann habe ich aber an der Seite so einen Flyer stehen sehen, da warben sie für die Gebirgsjäger. Und da habe ich gesagt, ach, der Gebirgsjäger, habe ich so salopp gesagt, das finde ich aber schon ganz cool. Naja, kurze Rede, langer Sinn. Ich war dann bei den Gebirgsjägern. Sie haben mich dann 700 Kilometer von Köln, da wo ich lebe, nach Bad Reichenhall, kurz vor der österreichischen Grenze geschickt. Und da habe ich meine Bundeswehrlaufzeit gehabt. Und Bundeswehr wird ja nicht immer nur positiv gesehen. Und gerade diese Grundwehrdienstzeit haben auch nicht die meisten Menschen die besten Assoziationen mit. Aber für mich war das ein Eintritt in eine andere Welt. Auf einmal gehorsam und Dinge tun, die du vielleicht in der Schulzeit nicht getan hättest, weil dir jemand sagt, was du zu tun hast, wie du es zu tun hast und wann du es zu tun hast. Und das kannte ich nicht. Ich war eher der aufmüpfige Schüler und merkte aber bei der Bundeswehr, da kommst du halt nicht weit, ne? Weil die sagen dir das auch 100 Mal und wenn du es nicht machst, wird halt der ganze Trupp bestraft, deine 70, 80, 100 Leute, mit denen wir zusammen waren. Wenn da einer aus der Reihe getanzt ist, dann wurden alle bestraft. Das heißt, es ging nur mit Gehorsam. Und das habe ich gelernt. Und das hat mir ganz gut getan, weil ich auf einmal in so einer Struktur war. Ich habe auf einmal neue Gewohnheiten. Ich musste morgens früh aufstehen, ich glaube 4.30 Uhr war damals wecken, musste mich anständig rasieren, musste einen anständigen Kurzhaarschnitt tragen. Ich wurde da auf 3 mm rasiert und war ein ganz anderer Mensch. Und das hat mir natürlich so eine Struktur gegeben in meinem Alltag, in meinem Leben. Und dann auch gezeigt, als ich zurückgekommen bin, was machst du denn jetzt? So dieser Spirit, dieser Antrieb, das ist eigentlich ganz cool. Und dann habe ich dann auch in dieser Gebirgsjägerzeit eine Sonderdarstellung gemacht, war bei den Hochgebirgsjägern, das ist eine Spezialeinheit. Und da kam auch die sportliche Komponente dazu. Also ähnlich wie es bei einer Sportmannschaft ist, kleiner Trupp, 15 Mann, nur darauf getrimmt, die besten Leistungen zu erzielen, die höchste körperliche Leistung, gepaart mit diesen neuen Habits, diesen neuen Routinen. Ich trank dann kein Alkohol mehr, ja, als junger Mensch, eher untypisch, mit 18, 19, habe ich gesagt, nee, jetzt Alkohol, das passt nicht mehr, ich bin jetzt hier der super Sportsoldat. Na, und kam dann zurück und war dann auf einmal ein anderer Mensch.
Okay. Ist interessant. Ich habe lange nicht mehr über die Bundeswehr nachgedacht. Ich bin auch damals zum Grundwehrdienst gegangen. Und jetzt, als du es erzählt hast, habe ich überlegt, was waren eigentlich so meine Aha-Momente. Und ich habe bei der Bundeswehr in der Grundausbildung eine ganz prägende Leadership-Lektion bekommen, die wie folgt, wenn es okay ist, möchte ich die kurz erzählen.
Unbedingt.
Und zwar, es war Grundausbildung. Und da war es so, es wurde in verschiedene Reviere eingeteilt, kennst vielleicht noch. Ja. Und ein Revier waren die Toiletten. So, und in der ersten Woche war es so, dass auf einmal die Toiletten sehr, sehr schmutzig waren. Und das hat der damals Oberfeldwebel sich einmal angeguckt, ihn nochmal ermahnt und beim zweiten Mal hat er alle in der Toilette antreten lassen. Und dann hat der Kollege, ich weiß noch, als wäre es gestern gewesen, seine Ärmel hochgekrempelt von der Uniform, hat mit bloßen Händen eine verstopfte Toilette gereinigt und hat dann gesagt, so funktioniert das. Und das erwarte ich jetzt von jedem hier, der dieses Revier verantwortet. Sondern es hat mich tief beeindruckt, damals schon, weil ich dachte, okay, der geht mit Beispiel voran, er hätte es auch einfach nur befehlen können oder eine Strafe vergeben. Aber Arne, das Krasse ist ja, der muss diesen Auftritt wahrscheinlich alle 2 Monate machen, wenn wieder eine neue Grundausbildung ansteht. Sondern das fand ich irgendwie cool, so mit Beispiel voranzugehen und danach hat das niemand mehr in Frage gestellt.
Lead by example, aber das ist nach wie vor und das sehe ich bei allen Teams, egal ob das im Sport ist und ich arbeite ja als Fitnesstrainer, als Athletiktrainer und da ist es mein eigener Anspruch, dieses Lead by Example auch vorzuleben. Ja, natürlich, ich werde dieses Jahr 40 und mein Klientel ist oft 18, 19, 20. Das sind 20 Jahre Unterschied, das merke ich. Aber ich versuche natürlich immer voranzugehen und die Dinge, die ich von den Leuten erwarte, selber vorzumachen zu können und, wenn es möglich ist, noch mitzumachen. Und das macht natürlich so viel. Und das lernst du bei der Bundeswehr. Du lernst einfach, wenn der von dir was erwartet, dann muss der mitgehen. Wenn der Bergmarsch ist, dann rennt der Ausbilder vorne weg. Ja, und du rennst hinterher und denkst, wenn der das kann, dann muss ich auch können. Und das ist einfach es ist stumpf, aber es ist eine total gute Möglichkeit, Menschen zu führen.
Und wer Arne noch nicht auf Instagram folgt, was ich tun würde, da kann man das beobachten. Heute hast du 6x 1000 Meter Intervall gemacht mit 3,45, 4-Minuten-Runden. Also da ist einiges noch da bei dir, trotz deines fortgeschrittenen Alters, wenn ich das so sagen darf.
Trotz meines fortgeschrittenen Alters, ja. Und das ist jedes Jahr. Jetzt ist gerade Sommer und das heißt, wir bereiten unsere Athleten auf die anstehende Saison vor. Also die Fußball-Bundesliga geht jetzt gerade so in die Teamvorbereitung. Die haben alle ihre individuellen Läufe. Und wenn ich mit den Sportlern, mit den Fußballern arbeite, dann will ich die Läufe mitmachen. Und ich will, dass ich die ziehen kann. Weil das für mich einfach, das macht so viel aus. Weil wenn der alte Mann vor dir herläuft, und das in der Sportwelt bin ich dann alt, das macht was mit einem 20-Jährigen, wenn der dann so hört, oh, jetzt lauf mal ein bisschen schneller, wenn ich das kann. Und das ist einfach gut. Das kann man ja überall übertragen, ob in die Geschäftswelt oder ins Familienleben, wo auch immer.
Absolut. Wir werden noch tief in die Arbeit mit den Spitzenathleten einsteigen und auch, was wir Normalsterblichen davon lernen können. Gib uns doch nochmal einen Einblick, Arne, es geht ja hier um die Auf und Abs des Lebens, was nach deiner Bundeswehrzeit so auch mal so ein Tiefpunkt war, wo dein Energielevel, deine Zufriedenheit eher so ein Minimum erreicht hat.
Ja, es ging relativ schnell wieder runter, weil ich kam zurück nach Köln und wusste immer noch nicht, was ich machen möchte. Ich hatte jetzt zwar tolle Zeit erlebt und habe da eine tolle Erfahrung gehabt, aber das gab es dann nicht als Beruf. Also für mich war dann klar, ich möchte nicht bei der Bundeswehr dauerhaft bleiben. Aber das, was ich da gemacht habe, also ich habe gesagt, das war eine Zeit wie bei Jochen Schweizer, Erlebnisreisen. Und das gibt es ja nicht als Beruf. Und dann habe ich ein Einjahrespraktikum in der Fitnessbranche gemacht. Und eine große Fitnesskette, die gibt es heute auch noch. Und da habe ich wirklich alles gelernt. Also von Toiletten sauber machen bis zur Trainerleistung geben. Und da kamen dann direkt so Downphasen wie Tag der offenen Türen, wo man so Luftballons Girlanden machen musste. Also weißt du, wenn so Luftballons an so Bänder das habe ich mit der Hand machen dürfen. Also mit einer Maschine, Luftballon aufblasen, Knoten rein, auf den Faden und das 8 Stunden lang. Das war ein ziemliches Down, weil ich gemerkt habe, boah, das ist aber nicht das, was ich machen möchte. Aber ich merkte, hier gibt es was ich machen möchte, und das ist diese Trainingsfläche. Es hat mir gut getan, wieder mit den Menschen zu arbeiten. Wenn da Leute waren, die gesagt haben, hey, kannst du mir helfen und mal erklären, wie geht das? Und daran habe ich mich dann hochgezogen und gemerkt, okay, das ist cool. Ich muss ab und zu mal ein paar blöde Luftballons aufblasen, aber wenn ich auf der Trainingsfläche sein darf, das finde ich cool. Naja, und so habe ich dann meine Trainerkarriere gestartet, da relativ simpel in so einem Fitnessstudio. Und auch da relativ weit oder schnell an meine Grenzen gekommen, weil mich da gestört hat, dass wenn du jemandem einen Trainingsplan gibst, und das kennst du aus dem Coaching, du überlegst dir was für einen Menschen, hast eine Zeitstunde Zeit und hast eine total gute Idee, wie du glaubst, was der Mensch da wieder machen könnte. Und du siehst den 10, 12 Tage später und der macht was völlig anderes. Ich habe dir doch letztes Mal einen super Plan geschrieben. Wo ist denn der Plan? Ja, ich habe hier mit meinen Kumpels gesprochen und die haben noch überlegt, dass wir das machen. Wir haben bei YouTube gesehen. Oh, da habe ich gesagt, nee, das kann es auch nicht sein. Also ich mache mir jetzt nicht so viel Gedanken. Ich muss da mehr Unterstützung geben. Und dann kam das Personal Training auf. Das ist 20 Jahre her. Und da waren so die ersten Schritte im Personal Training. Heute gang und gäbe, heute ein großer wachsender Markt. Und da habe ich meine ersten Schritte in der persönlichen Betreuung von Menschen gemacht, wo ich gesagt habe, ich schreibe dir nicht nur einen Plan, sondern ich bin auch dabei, wenn du dir das nächste Mal machst. Ich stehe daneben und sage dir genau, wie du es machen sollst und wann du es machen sollst, weil wir haben einen Termin und was du noch verbessern kannst. Und das war dann ein ziemliches Auf. Und diese Aufphase habe ich dann genutzt, um mich selbstständig zu machen, als junger Student. Hatte dann so ein bisschen Glück, dass ich habe dann auch wieder Sportler betreut, weil das ja mein Ursprung war. Und da war dann irgendwann eine Immobilie frei und eine Location frei, wo ich mein eigenes Studio aufmachen konnte mit 26, 27. Ohne Geschäftsplan, ohne Businessplan. Heute als in Anführungsstrichen erwachsener Mensch würde ich auch sagen, boah, war aber eine wilde Überlegung, was du dir da denkst. Ich hatte das Ziel, mit Sportlern zusammenzuarbeiten und mit Privatkunden. Also meine Idee war, ich betreue Unternehmer, Manager, Geschäftsleute und ich betreue Top-Sportler. Aber ich hatte die alle noch nicht, also die waren noch nicht da. Ich hatte so ein paar Randsportler, ich habe im American Football gearbeitet. Das ist heute jetzt wieder en vogue, man schaut das wieder im Fernsehen. Aber damals hat das keinen Menschen interessiert. Und ich habe diese paar Kids so betreut und 3, 4 Unternehmer. Und habe dann natürlich aus dieser Emotion und aus dieser Motivation eine lange Durststrecke gehabt. Und die hat sich wahrscheinlich 3, 4, 5 Jahre so durchgezogen, wo ich so, ich sage mal, von der Hand in den Mund gelebt habe. Also immer auf einer Strichliste geschaut habe, wann im Monat ist es soweit, dass ich meine Miete zahlen kann hier für meine Halle. Wann kann ich meine eigene Miete zahlen und wann kann ich mal was essen? Also konnte ich die ganze Zeit was essen, aber so dieses Überlebenskampf, es war wirklich Fight-or-Flight-Modus für viele, viele Jahre. Ja, und daraus ist ein Unternehmen da entstanden. Irgendwann konnte ich dann Mitarbeiter einstellen und so ist dann in eine Hochphase gekommen.
Aber ist es nicht auch schön, dass man nicht weiß, wie hart es wird und sich diese Leidenschaft und Naivität bewahren kann? Weil sonst wird man viele Dinge gar nicht tun, wenn man das vorher schon wüsste.
Absolut. Wenn ich das gewusst hätte, was das für eine Durststrecke ist und wie lang das wird. Und das hätte ja 10 Jahre gedauert. Und das machst du ja. Also wahrscheinlich hätte ich es nicht getan, wenn ich gewusst hätte, was auf mich zukommt.
Ja. So, aber das hast du so erfolgreich gemacht, dass du dir den Namen der Bessermacher eingeheimst hast. Und genauso heißt dein Buch, dein erstes Buch, Bessermacher von Spitzensportlern lernen. Und als ich diesen Titel das erste Mal gesehen habe, offenes Feedback, dachte ich, es klingt so ein bisschen wie Besserwisser. Mhm. Also so leicht negativ, aber wenn man dann reinliest und weiß, dass du dir den Namen nicht gegeben hast und auch der Verlag nicht, sondern dass es wirklich dein Image von deinen KlientInnen ist, von den Sportlern, dass du Menschen besser machst. Und das ist doch was Wunderschönes und darüber werden wir jetzt sprechen. Du hast ja diese große Leidenschaft auch an dich selber und auch den Anspruch, jeden Tag etwas besser zu werden. Woher kommt das? Viele Menschen sind zufrieden mit dem, was sie machen. Kannst du das allokieren, wo dieser Treiber, dieser Drang herkommt, besser zu werden?
Ich muss einmal zum Buch was sagen. Der Titel heißt ja bewusst nicht der Bessermacher, sondern nur Bessermacher. Und das können auch mehr sein. Und es bezieht sich auch auf mehrere, weil ich enorm von den Spitzensportlern und Unternehmern gelernt habe oder noch immer lerne, mit denen ich arbeite, wovon ich stark profitiere. Also von Menschen wie eben Dennis Schröder oder Leon Dreiseitel, die mir jeden Tag Dinge zeigen, die ich so noch nicht überdacht habe oder die ich so noch nicht kannte. Und davon lerne ich total. Und auf der anderen Seite diesen Antrieb, Bessermacher zu sein, Menschen, wenn ich ihnen begegne und die sich auf eine Arbeit mit mir einlassen, dass sie nachher sagen, ach, der hat mich besser gemacht und eher nicht schlechter oder zumindest nicht gleich geblieben, sondern irgendwas in meinem Leben verändert. Und ich glaube, um deine Frage zu beantworten, ich habe gemerkt, immer wenn Stillstand in mein Leben gekommen ist, immer wenn es Ruhe eingekehrt ist, dann ist mir relativ schnell langweilig geworden. Und da habe ich relativ schnell gemerkt, ach, jetzt muss hier aber irgendwie was wieder passieren und ich brauche so eine nächste Herausforderung. Und dieses Out-of-Comfort-Zone ist ja etwas, was mich stark motiviert. Also immer wieder zu gucken, wo kann ich einen Stein hochheben in meinem Leben und wo kann ich da mal drunter schauen und sagen, ah, da haben wir nicht drüber nachgedacht, das können wir auch noch besser machen. Und hier meine Ausdauerleistung kann ich auch verbessern oder dein Schlaf kann ich auch nochmal ankurbeln. Und daraus dieses Thema, wenn ich mir einen Spitzensportler anschaue oder Sportler allgemein anschaue oder auch Unternehmer anschaue, dann sind das ja oft Menschen, die in einer Sache wirklich überragend sind. Ja, also wenn du einen Ball auf einen Korb werfen kannst und den in einer hohen Wahrscheinlichkeit triffst, was ich nicht tue, dann hast du eine ganz besondere Fähigkeit. Und diese Fähigkeit ermöglicht, dass du deinen Lebensunterhalt mit zum Beispiel Basketball bestreiten kannst. Das Ding ist, Alter, du hast dann noch tolle andere Fähigkeiten. Du kannst dich stark motivieren, du hast eine hohe Disziplin, du hast eine hohe Organisationsgabe, dass du zu den Einheiten kommst, dass du das alles durchziehst. Aber das heißt noch lange nicht, dass du alle anderen Lebensbereiche im Griff hast. Das heißt nicht, dass du deine Partnerschaft vernünftig führst. Das heißt nicht, dass du deine Kindererziehung im Griff hast. Das heißt nicht, dass du deinen Essensteller organisieren kannst, dass der Kühlschrank voll ist. Nicht nur von der wirtschaftlichen Seite, sondern eher von der organisatorischen Seite. Und darum geht es mir, dass ich den Menschen helfe und gerade den Sportlern und Unternehmern, diese anderen Seiten, nicht das, wo sie spitze sind, weil ich kann keinem erklären, wie man einen Ball in den Korb reinwirft und auch nicht, wie man ein Tor schießt oder wie man mit einem Puck in irgendwie ein Tor reinschießt. Aber ich kann die anderen Bereiche mir anschauen und sagen, hey, ich habe da noch eine Idee, wie du dich vielleicht noch ein bisschen besser fühlst beim Training oder wie du vielleicht ein bisschen kräftiger oder stabiler wirst oder wie du deine Ausdauerleistung verbesserst oder. Und das geht ja, das ist ja als Coach so, dann über diesen Sportbereich hinaus, dann bist du auf einmal in einem sozialen Umfeld, dann bist du beim Athleten oder bei einem Menschen mal zu Hause oder unterwegs oder auf Reisen und dann sprichst du über Gott und die Welt und dann kommst du auf Familie und dann kommst du auf Ernährung und dann kommst du auf Schlaf und dann kommst du auf Glück oder was auch immer und dann bist du jemand, der da natürlich ein Partner ist und ein Sparringspartner und da hoffe ich dann der Bessermacher zu sein, der ihnen da helfen kann.
Das bist du, wenn man sich die Zitate von sehr bekannten Menschen auch durchliest. Du hast gerade schon so ein paar Eigenschaften von Spitzensportlern. Lass uns jetzt mal auf diese Zielgruppe ein bisschen genauer eingehen. Und mit Spitzensportler meinen wir wirklich die Besten in ihrem Bereich. Dennis Schröder, NBA-Superstar, Leon Dreiseitel, für die Eishockey nicht kennen, einer der Superstars, auch in Übersee. Wenn du einen Unterschied ausmachen würdest, den diese Ronaldos, Roger Federers, Tom Bradys etc. dieser Welt im Vergleich zu uns Normalsterblichen haben. Was wird dir da in den Sinn kommen?
Es ist immer das zwischen den Ohren. ist immer der Kopf. Es ist immer nachher das Mindset, die eigenen Gedanken, die man sich überlegt, wie man zu sich selber spricht, wie man Dinge visualisiert, wie man mit dem Druck umgeht, dieser besonderen Herausforderung. Denn körperlich, da sind die alle gut und auf dem Top-Level sind die alle austrainiert und haben alle, die wissen alle, wie es funktioniert. Aber es ist nachher eher nur das, was zwischen den Ohren passiert, dein Gehirn, wie du damit umgehst, wie du in der Lage bist, wieder zu trainieren, wieder aufzustehen, nach einer Niederlage nochmal neu anzufangen, nochmal diese Monotonie des Trainings zu ertragen. Ne? Training ist langweilig, das vergessen ja die meisten immer. Ne? Wenn ich mit Leuten spreche, boah, die haben ja so ein tolles Leben, das macht ja so viel Spaß und ich schaue gerade viel Tour de France, ich bin großer Rennrad-Fan, schaue mir das sehr gerne an und habe da einen Fahrer auch, der da mitfährt, Nils Polit. Und wenn ich seinen Tagesablauf mir anschaue, das würden wahrscheinlich die meisten Menschen nicht machen wollen. Auch wenn der Kollege gutes Geld verdient, aber der hat einen Lifestyle, der einfach davon geprägt ist, dass er 24 Stunden am Tag Sportler ist. Und das vergessen die meisten Menschen. Es ist nicht die eine, zwei, drei, vier Stunden Training, sondern es geht da sofort weiter. Also was mache ich danach? Was esse ich da direkt danach? Was trinke ich danach? Wie erhole ich mich? Mache ich mein Kältebecken? Mache ich meine Massage? Mache ich meine Physio? Schlafe ich danach ordentlich? Und. Und das zieht sich ja durch. Ja? Die haben wir vielleicht im Jahr, je nach Sportart, mal ein, zwei, drei Wochen Pause. Aber ansonsten sind die 24 Stunden am Tag Sportler. Und da ist die Frage, wie gut diese Champions, diese ganz Besonderen, wie die das managen, dass die immer wieder zurückkommen, immer wieder leistungsfähig sind. Das macht sie besonders.
Wo du das erzählst, kommt mir gerade ein Social-Media-Clip, der gerade viral geht mit Ronaldo. Gibt ja viele seiner Statements. Und eins, was ich kürzlich gesehen habe, ist, sagt er, I give the map. Also ich gebe dir die Anleitung. Would you do it? So, weil es ist kein Geheimnis, was er macht, aber er ist einfach mit einer Akribie, das berichten ja auch immer wieder Menschen, die in seinem näheren Umfeld Mannschaftskameraden etc. sind, dass dieser Fleißfaktor und diese absolute Akribie bei diesen Menschen wahnsinnig hoch ist. Du hast jetzt so ganz viele Stichworte genannt und lass uns da mal ein bisschen tiefer reingehen. Also wie sieht das Mindset von Spitzensportlern aus? Und jetzt geht es gar nicht darum, dass man sie kopiert, sondern welche Dinge kann man sich ableiten, wenn man in der Familie eine gute Leistung bringt, möchte als Eltern, wenn man im Job vorankommen möchte und insgesamt das Leben, was ja komplex geworden ist, auch auf eine Art leben, die man als genussvoll bezeichnet und nicht nur als ständigen Kampf. Ich möchte vorab ein paar Aussagen, Zitate aus dem Buch nehmen, die mich besonders berührt haben. Das eine, das ist auch auf der Rückseite zumindest die Überschrift und die finde ich wirklich sensationell und das stimmt wirklich, sage ich jetzt nicht so. Ich habe mir das, als ich es gelesen habe, direkt im Internet als Poster gemacht. Es ist noch nicht angekommen, aber ich finde, da steckt ganz viel drin und zwar sagst du, Erfolg ist nicht planbar, Leistung schon. Das muss man erstmal sacken lassen. Es kann wie so ein Kalenderspruch wirken, aber da steckt ganz viel drin. Erfolg ist nicht planbar, Leistung schon. Was meinst du mit dieser Aussage?
Das ist lebensübergreifend, das hat nicht nur mit dem Spitzensport was zu tun. Fangen wir vorne an. Wir setzen uns ja oft Ziele. So, und das ist jetzt im Kleinen oder im Großen. Ja? Wir haben jetzt als Sportmannschaft bei den Olympischen Spielen haben wir ein Ziel. Und wir haben aber auch im Alltag Ziele. Das können ja zum Beispiel sein, ich möchte 5 Kilo abnehmen, was auch immer. Oder möchte mal einen Halbmarathon laufen oder was auch immer. Und in dem Moment habe ich natürlich auch ein ergebnisorientiertes Ziel. Und dieses ergebnisorientierte Ziel ist toll und das ist das, was mich motiviert und was mich highlightet und woran ich mich hochhangel. Das ganz Wichtige ist aber, dass ich dieses Ziel sofort in Prozesse teile, unterbreche und sage, okay, wie kann ich jetzt das in Mini-Steps unterbrechen, wie kann ich daraus prozessorientierte Ziele mir basteln? Denn wenn ich in einem halben Jahr einen Halbmarathon laufen will, ja, was heißt das denn eigentlich? Was heißt das jetzt konkret? Wie fange ich jetzt morgen an? Was ist denn der Schritt morgen, um das zu tun? Und dann kommt ein wichtiger Schritt. Wir überschätzen immer alle, was wir in einer Woche schaffen und wir unterschätzen, was wir in einem Jahr schaffen. Und das heißt, wenn ich jetzt dieses halbe Jahr, nehmen wir mal ein halbes Jahr als Gap nehmen und mir daraus Mini-Abschnitte bastel und sage, okay, was brauche ich denn eigentlich für einen Marathon oder für einen Halbmarathon oder für einen Volkslauf? Ja, ich brauche Laufschuhe. Also ist der nächste Tag, damit schaffe ich, dass ich mir Laufschuhe kaufe. So. Und das ist schon der erste kleine Super-Step, den du dir bastelst und guckst, okay, was muss ich tun, um Leistung zu erzielen? Ich brauche vernünftige Laufschuhe. Was brauche ich noch? Dann gehen wir weiter, ein Pulsgurt und die ganze Materialsache. Dann brauche ich einen Plan. Ich muss irgendwie ja wissen, wie laufe ich denn eigentlich? Und dann gehen Menschen, andere, gehen zum Coach und holen sich Menschen wie dich und sagen, ich muss mir irgendwie, brauche da irgendwie Hilfe bei meiner Erholung. Ich komme nicht mehr richtig auf die Beine. Und andere sagen, ah, ich brauche einen Fitnesstrainer, ich muss mir, oder ich brauche einen Laufcoach, was auch immer. Also, sie suchen sich einen Partner. Ja, das kann auch ein Familienmitglied sein. Ja, es kann auch die Frau sein, die sagt, pass mal auf, hey, wir zwei oder der Mann oder ein Kumpel oder die Schwester, wir verabreden uns jetzt, dass wir gemeinsam das machen. Also ich suche mir einen accountable Partner. Total wichtig. Ist ja im Sport auch so. Ja? Warum bin ich der Fitnesstrainer von Dennis Schröder? Der braucht das nicht, der weiß das alleine. Aber der hat mit mir eine Nervensäge, die den jeden Tag anruft. Jeden Tag kriegt er einen Anruf oder eine iMessage und sagt, hey, wie sieht's aus? Hast du ein Programm gemacht? Ja, nein. Wenn nein, doof. Für beide. So, das ist nervig, das nervt. Ich bin nervig, ja. Mhm. Aber durch diesen accountable Partner schaffe ich mir eine Struktur. Ich schaffe mir Sicherheit, dass ich die Dinge durchziehe. Ich habe, klar, ich habe mich verabredet, dienstags und donnerstags laufen, morgens um, weiß ich nicht, 7 oder abends um 19 Uhr, was auch immer. Und dann steht der Partner da. Dann steht der Trainer, der Coach oder der Freund oder die Frau steht da und sagt, was ist denn jetzt? Wir wollten noch laufen gehen. Und so habe ich durch diese Mini-Prozesse, die ich mir geschaffen habe, ich schaffe mir die Ausrüstung, ich suche mir einen Accountable-Partner, habe ich ein Teilziel, was ich mir vorlege. Ich sage, pass mal auf, ich fange jetzt im ersten Monat an und möchte im ersten Monat möchte ich jetzt vielleicht 8 Mal gelaufen sein. So. Und wenn ich das schaffe, dann habe ich es geschafft, diese Einheiten durchzuziehen. Und kann sagen, okay, erster Haken, erstes Teilziel erreicht. Geiles Gefühl. Wir lieben es, Ziele zu erreichen, wenn wir irgendwo was abhaken können, was abchecken können. Wir sind noch nicht erfolgreich, aber wir haben schon mal diesen Abschnitt, wir haben das schon mal erreicht. Und dieses ganz spezifische Ziel, was ich mir dann immer wieder setze, ich liebe da die Smart-Formel, weil sie so einfach ist. Ja, also S steht für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv, R für realistisch und T für terminiert. Zum Beispiel spezifisches Ziel, Halbmarathon. Und dann nimm mal einen 10 Kilometer Volkslauf, ist ein bisschen einfacher. 10 Kilometer Volkslauf, messbar, in einer Stunde, das wollen dann die meisten Menschen schaffen, oder 59,59 laufen. Attraktiv, oh, das ist toll, das würde sich gut anfühlen, wenn ich das schaffe. Realistisch, kommt auch an natürlich, wo man startet, aber wenn man vielleicht da jetzt so vielleicht 70 Minuten oder 75 Minuten braucht, dann ist das durchaus realistisch. Und terminiert, ja, es gibt da einen Volkslauf in meinem Dorf oder meiner Stadt oder wo auch immer, wo ich mich anmelden kann. Und das heißt, das habe ich mir abgesteckt und breche das immer in diese kleinen Ziele runter. Was brauche ich jetzt dafür? Eben habe ich gesagt, der erste Monat waren die 8 Läufe, die ich mache. Der zweite Monat könnte sein, dass okay, mein Ziel ist jetzt, dass ich die 5 Kilometer in der Teilzeit schaffe, die ich laufen muss. Also diese 6 Kilometer, die 6 Minuten pro Kilometer. Und so breche ich das immer weiter runter. Und wenn ich das tue und immer wieder meine Leistungsparameter, meine prozessorientierten Ziele abhake, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Erfolg da ist, immer noch nicht gegeben, weil an einem Tag kann ich krank sein, ich kann mir einen Fuß umknicken, es kann zu heiß sein, ich habe schlechte Ernährung, was auch immer. Aber die Chancen werden immer größer, dass das Ding funktioniert, dass ich in die richtige Richtung komme. Und deswegen glaube ich einfach daran, dass wenn wir uns einen Plan machen, uns ein Ziel setzen, eine Struktur aufbauen und da immer wieder nach, jeden Tag nachgehen, immer wieder out of comfort zone, immer wieder nachjustieren, immer wieder gucken, wo stehen wir, stimmt das gerade, bin ich auf der Welle, dass wir nach und nach wellenförmig zu unserem Ziel kommen und dann wahrscheinlich auch irgendwann erfolgreich sein werden.
Es macht so, so viel Sinn und ich lese da noch eine zweite Komponente raus und das ist, und das sagst du in einer zweiten Aussage dazu, ich zitiere es aus dem Buch, wo du sagst, wer sich an Sieg oder Niederlage klammert, aber Sieg und Niederlage ist sprunghaft wie ein Flummi. Also da geht es darum, dass man seine eigene Leistung nicht immer nur am Ergebnis orientiert, was ja auch von äußeren Faktoren abhängig ist. Ich erinnere mich da an eine Aussage von Thomas Tuchel, lange vor, ich glaube zur Mainzer Zeit war es noch, da sagte er einem sehr verdutzten Reporter, dass er auf seine Jungs richtig stolz ist heute und die hatten verloren. So, weil die haben seinen Matchplan befolgt und der Reporter wollte eigentlich Kritik hören, der wollte, ob der Trainer auf die Mannschaft draufhaut und er sagte, hey, die haben meinen Matchplan verfolgt, die haben eine gute Leistung gebracht. Der Fan wird nicht verstehen, weil das Ergebnis falsch ist. Und für dich, als du bist in den Kabinen dieser Welt, für dich ist das eine etwas normalere Perspektive, aber umgekehrt sagt er, wenn sie gewinnen, seinen Plan aber nicht umsetzen, dann gibt's auf die Mütze. So, und diese Entkoppelung von Ergebnis und Leistung, die ist etwas, was ich glaube im Volksmund eher unnatürlich ist, aber für Spitzensportler sehr typisch, oder?
Total, weil sonst, wenn, also gerade in meinem Job, ich bin Fitnesstrainer, ich kümmere mich um körperliche Leistungsfähigkeit. So, und das ist ja auch das, worauf ich vorrangig schauen sollte. Aber wir sind im Sport, wir werden an Ergebnissen gemessen. Es gibt nur Schwarz oder Weiß, es gibt Sieg oder Niederlage. Und ich arbeite zum Beispiel auch im Eishockey und da haben wir 2 Spiele die Woche. Im Schnitt manchmal auch 3. So, und da kann ich mir natürlich jedes Spiel jetzt einzeln anschauen und sagen, boah, was für eine super Woche. Oder ich sage, ja, okay, das Spiel haben wir jetzt zum Beispiel 1-0 verloren, was eher selten vorkommt im Eishockey, aber das kann natürlich eine doofe Aktion sein, wo irgendeiner was auch immer gemacht hat. Aber wir haben gut gespielt. Wir waren leistungsfähig, wir hatten keine Verletzten, da schaue ich immer drauf. Wir waren bis zum Ende energetisch, wir hatten immer, unser Energielevel war hoch bis zum Schluss. War ein gutes Wochenende oder war ein gutes Spiel. Und dann bin ich in Anführungsstrichen zufrieden. Ja klar, ich schaue auch aufs Ergebnis. Ich will auch gewinnen, aber ich kann ja meine Arbeit ganz anders bewerten, wenn ich mir diese Parameter anschaue, als wenn ich mich jedes Mal, wie du es eben gerade gesagt hast, wie so ein Flummi, ah, jetzt super, war total toll, 1-0 gewonnen und nächste Woche verlieren wir oder gewinnen wir 2-0 und alles ist wieder, das geht nicht, so funktioniert das nicht. Ich muss mich an diesen Prozessen, ich muss diesen Weg dahin, ja, muss den Weg, den Prozess genießen, du musst das mögen und musst dir eigene Werte schaffen, eigene Parameter zu schaffen, um deinen Erfolg zu bemessen, weil nur mit Sieg oder Niederlage, das ist zu profan.
Und wenn jetzt Menschen zuhören, die sagen, ich würde gerne so denken, ich tue es aber noch nicht. Was kannst du von oder was können wir von Sportlern lernen? Wie gehst du vielleicht mit einem noch etwas jüngeren Sportler um, wo du siehst, der feiert Siege übertrieben und ist richtig down, wenn Niederlagen da sind? Also wie können wir da etwas mehr Balance, not too high und not too low, wir hatten es am Anfang. Mhm. Wie kann man da so einen gesunden Korridor, auch im Alltag, wo im Job ist ja genauso, man kann eine super Präsentation halten und trotzdem den Auftrag nicht bekommen. Mhm. So und typischerweise denkt man dann, ich habe keinen guten Job gemacht. Mhm. Aber es kann sein, dass das Budget nicht da ist, der Wettbewerber besser war. Wie können wir da in eine etwas moderatere Emotionalität kommen?
Ich nenne das die 5-5-5-5, also 4-5-Regel.
Okay, erklär
also
das.
Das erste 5 ist das noch in 5 Minuten relevant? So, das klassische, einer nimmt die Vorfahrt und einer drängelt sich bei dir in die Linie rein, völlig egal, rege ich mich drüber auf. Da gibt's so diese 5 Stunden, ja, irgendwas ist das Ding, meines Erachtens der Job, dass hier dieser eine Auftrag, ja, da reg ich mich kurz auf, aber nach 5 Stunden, dann kommt das nächste Ding. Dann sind es 5 Tage und 5 Jahre. Natürlich gibt's Dinge in seinem Leben, familiär, Krankheiten, die sind jetzt wirklich groß, dass man sich da wirklich mit beschäftigen muss oder sollte. Aber das halt so immer so ein bisschen zu schauen, ist das jetzt gerade 5-Minuten-Sache oder ist das jetzt 5-Jahres-Sache? Also das so ein bisschen zu ausbalancieren.
Was machen wir bei den 5-Minuten-Dingen, wenn wir den Stempel vergeben haben?
So schnell wie es möglich einfach abhaken, auf was Neues fokussieren. Also dieses Ding, was du aus dem Tennis ja lernst. Ja, also wenn du so Djokovic und dir anschaust und sowas, die sagen ja immer, es gibt nicht das perfekte Tennisspiel. Es gibt nicht, dass du 6-0, 6-0, 6-0 gewinnst und jeden Ball getroffen hast, jeden Ball verschlagen. Ich glaube, da gab es ja von Roger Federer gerade das Ding, wo er, du weißt es besser, 54% hat er alle Ballwechsel nur gewonnen.
Wie
war
genau, er hat eine Commencement-Speech gehalten, sah ganz schick aus in so einem Ding und da sagte er, er war einer der erfolgreichsten, aber wenn man es in Punkten, gespielten Punkten, ich glaube auch 54% war es, also er hat 46% aller Punkte verloren, aber halt die richtigen 54%.
Genau. Und darum geht's. Also es gibt nicht das Perfekte. Es gibt's nicht. Du musst dich immer wieder ausbalancieren. Und wenn du diesen Stress hast, was ich gerade gesagt habe von Djokovic, der sagt dann, die Kunst ist es nicht, in einen Negativstrudel zu geraten. Das ist normal. Das haben wir alle. Wir regen uns alle auf. Ich reg mich genauso über diesen Verkehr auf, wenn mir einer die Vorfahrt nimmt. Das haben wir alle. Die Kunst ist es, wie schnell kann ich davon recovern? Wie schnell komme ich aus meinem negativen Emotion, aus meinem negativen Loch, aus meinem Strudel wieder raus und sage, okay, was muss ich jetzt tun, um das Ding wieder umzudrehen? Und dabei helfen Routinen, dabei helfen deine Gewohnheiten. Ja, also der Sportler, Niederlage, was mache ich danach? Ich könnte mich in die Kabine setzen und erstmal mein iPhone und dann scrolle ich da durch und sehe auch noch mein eigenes Spiel oder meine eigene Niederlage.
Die Presse, so, wie sie schimpft.
Was auch immer. Ich schaue mir das Ganze an und dann sag mal, was würde ich denn bei einem Sieg tun? Ah, stimmt, ich würde jetzt meinen Proteinshake trinken, ich würde jetzt mal einen kleinen Snack essen. Dann gehe ich aufs Fahrrad, dann mache ich mein Recovery-Protokoll, dann radle ich da aus, dann gehe ich duschen, dann gehe ich zur Behandlung, lass mich durchkneten, dann fahre ich ins Hotel, dann esse ich Abend und dann gehe ich aufs Zimmer, schaue mir noch eine Netflix-Folge an, gehe schlafen. So, und das immer wieder zu schauen, sich da zurückzukommen, und das hast du eingangs gefragt mit dieser Weltmeisterschaft, wie bist du da umgegangen? Never too high, never too low. Ja, das war bei mir auch so. Also ich habe mich unglaublich gefreut. Der Arm war Wahnsinn. Ich habe schon eben gesagt, ich trinke keinen Alkohol. Also ich hatte eine kurze Nacht, aber ich hatte keinen Kater und keine Kopfschmerzen. Aber ich bin aufgewacht und gesagt, ja, was machst du denn jetzt? Also wie geht's? Wir hatten ja keinen Plan. Normalerweise der Sportler ist es gewohnt, Tagesplan. Da steht drauf, nächster Tag, jetzt 8 Uhr das, 9 Uhr dies. Es gab keinen Plan. Es gab nur irgendwie Abflug abends, irgendwie, ich weiß nicht, wann der Flug war. Ja, was machst du denn? Ja klar, du machst Training. Du machst jeden Tag Training. Habe mich angezogen, habe mir einen Kaffee geholt und bin ab ins Gym und auf dem Laufband. Und ich glaube, das ist es halt, sich Dinge anzueignen, Routinen aufzubauen, Strukturen aufzubauen, die einem helfen, die dazugehören. Und die werden abgearbeitet, klingt negativ, aber das ist so, egal ob es gut oder schlecht ist. Und du hast einen Hund und du weißt selber, wenn du morgens aufstehst und ich weiß nicht, ob du Kaffee trinkst, aber wahrscheinlich trinkst du erstmal 19 Minuten keinen Kaffee, aber wahrscheinlich gehst du erstmal mit dem Hund raus, so wie ich dich jetzt einschätze. Aber dann nimmst du deinen Hund und gehst an die frische Luft. Und dann kriegst du Vitamin D und du kriegst Sauerstoff und super Gefühl, dein Hund ist happy. Und dann kommst du wieder und trinkst einen Kaffee und dann sieht die Welt ja schon wieder ganz anders aus. Dann ist ja schon wieder alles so. Und wenn wir das nicht haben, uns in unserem eigenen Gedankenstrudel, ja, wir tun so, als wenn wir ein 5-Jahres-Problem hätten, uns dem ergeben, ja, dann kommen wir da nicht raus. Und deswegen sind Routinen, Gewohnheiten so wichtig.
Verstanden. Und ich möchte in Ergänzung dazu noch was sagen, was die Steffi Stahl, Psychologin, hier erwähnt hatte. Sie sagte, gerade wenn man jetzt nicht ein Masseur und all das hat, sondern zum Beispiel in einem Gespräch ist, getriggert wurde. Viele Menschen sagen ja dann etwas, was sie nach 10 Minuten bereuen. Ihr Tipp war, irgendetwas mit den Händen oder dem Körper machen, um zu handeln. Weil wenn man in diesem autonomen Erregungslevel sehr hoch ist, will der Körper ja wegrennen oder kämpfen. Und ihre Empfehlung war, entweder ins Schlafzimmer gehen und aufs Kissen hauen, also wirklich aktiv werden, oder, und das ist für uns alle, glaube ich, praktikabel, einen 1/2 Liter Wasser ächzen. So, das ist für manche unangenehm, aber es ist etwas, was den Körper komplett in eine andere Sensation, also eine andere Gefühlslage bringt. Und dann sieht die Welt schon wieder anders aus. Mhm. Also fand ich auch interessant. Okay, aber verstanden, wenn 5 Minuten und also einfach die richtige Einordnung, über welche Qualität des Problems sich hier handelt. Ich möchte, wenn ich schon so eine Koryphäe wie dich hier am Tisch habe, dann möchte ich auch eine persönliche Sache mal ansprechen, aber nicht aus Egoismus, sondern weil ich glaube, dass viele, die zuhören, ein ähnliches Phänomen kennen. Ich selber habe in meiner Jugend ganz vernünftig Tennis gespielt und hatte aber diesen Stempel des Trainingsweltmeisters. Das heißt, ich habe im Training wirklich sehr, sehr viel besser performt als unter Wettkampfgesichtspunkten. Witzigerweise hat sich das heutzutage umgedreht. Also in meinem jetzigen Job bin ich typischerweise in einer Wettkampfsituation, Drucksituation besser. Aber lass uns mal auf die Situation damals zugehen. Du erlebst das vielleicht auch mit anderen Sportlern. Woher kommt dieses Phänomen, dass Menschen unter Druck, gerade körperlich, sportlich, oft sehr viel schlechter funktionieren?
Ja, also das stelle ich fest, ja, und das macht natürlich dann den großartigen Sport auch von dem durchschnittlichen Sportler oder unterscheidet den. Das ist vor allem witzig zu sehen, wenn du die gleichzeitig auf dem Feld siehst oder auf dem Eis siehst oder auf dem Platz siehst und das beobachten kannst, wie die sich verhalten, wie der Trainingsweltmeister fast übermotiviert im Training ist, wo du das Gefühl hast, boah, was ist denn mit dem? Und der Profi, der weiß, auf was er sich verlassen kann. Ich kann es nicht 100% erklären, aber mir fällt auf, dass die wirklich großartigen Sportler für sich ihre Dinge abarbeiten, die sie brauchen und sich dann auch darauf verlassen. Die versuchen nicht, neue Dinge zu tun, neue Dinge noch hinzuzufügen, nochmal was. So, die lassen sich nicht so schnell triggern von anderen Dingen. Ja, also es gibt Sportler, Menschen, das kennst du ja auch, dann gibt es irgendeine neue Technologie auf dem Markt, es gibt irgendeinen neuen Schläger, es gibt irgendwas, neue Trainingsformen, Social Media hat irgendwas wieder Neues ausgespielt. Und da gibt es Menschen, die lassen sich da sehr stark von beeinflussen. Und ich habe das Gefühl, die Champions, die wirklichen Profis, die fragen ihr Umfeld einmal so, sagen wir, was hältst du davon? Also Arne jetzt für den Sportbereich oder ihren Physio oder ihren Arzt, und sagen wir, ist das was? Brauche ich das? Und wenn die sagen, ist das für die durch und dann beschäftigen die sich nicht mehr. Die haben nicht so viele Ablenkungen rechts und links und haben nicht so viele Dinge, die sie haben. Und was ich merke bei ihnen, wir wundern uns ja immer, Profisportler, wenn was ganz Besonderes machen, also wenn der den Freistoß jetzt in den Winkel reinknallt oder den Ball in den Korb dankt oder die Scheibe ganz besonders ins Tor schießt oder was auch einen besonderen Tennisschlag macht, das ist für uns Fans, wow, super. Aber die haben das ja schon viele Zehntausend Mal geübt. Die können sich darauf verlassen, die brauchen das jetzt nicht wieder und wieder und wieder wiederholen, sondern die machen das 1-2 Mal, gucken, stimmt da alles? Ist das alles eingestellt? Stimmt das System? Und dann können die sich darauf verlassen, dass das funktioniert. Wahrscheinlich ist es eine Form von Selbstbewusstsein, eine Form von Häufigkeit, wie oft habe ich das wiederholt. Das wäre jetzt meine Antwort auf die Frage. Das ist das zumindest, was ich beobachte, dass diese besonderen Sportler ihren eigenen Fähigkeiten wahrscheinlich mehr vertrauen, häufig schon in der Situation waren, es gemeistert haben. Eine Erfahrung hilft da immer. Ja, und dann wahrscheinlich viel Swag, viel Selbstbewusstsein, ja, ich mache das schon irgendwie.
Mir fallen, wenn du redest, so viele Situationen ein, die ich mir gar nicht alle merken kann. Eins, wo du gesagt hast, die springen nicht auf jeden neuen Trend oder jedes neue Material. Ich kann mich erinnern, für die meine Generation sind, Stefan Edberg, einer der großen Tennisspieler, Konkurrent von Boris Becker damals. Der hat, als Wilson, sein Sponsor, ein neues Modell rausgebracht hat, der hat sich geweigert, auf dieses Modell zu gehen, und die haben das dann anders lackiert, dass er quasi aus Werbezwecken das neue Modell promoten kann und er aber trotzdem noch seinen Schläger halten kann, weil er in das Material Vertrauen hatte, Routine hatte und eben nicht wechseln wollte.
Das ist wie Toni Kroos, der spielt doch auch einen Schuh, das ist doch kein aktuelles Modell, er spielt irgendeinen Schuh, den er irgendwo hat. Und bei meinem Schützling hier, Leon Dreiseitel, Eishockeyspieler, hat jetzt gerade Stanley Cup verloren, also man muss sich das vorstellen, das ist so, als würde sie die Fußball Champions League verlieren, um das einordnen zu können. Hat es ganz, ganz weit geschafft in der Saison, und da spielen die über 100 Spiele in der Saison oder 110, 115 Spiele. Da wird der Schläger, der muss ja normalerweise getaped werden, der wird unten Tapeband drum gemacht, oben drum. Das macht der gar nicht mehr selber. Und nicht, weil er nicht zu faul ist, sondern weil er sagt, ich weiß genau, wie das Ding aussehen muss, das kann der Betreuer machen, und dann nehme ich den Knüppel, so wie er ist, und spiele damit, gehe da raus und dann geht's ab. Und das ist natürlich eine geniale Fähigkeit, auf Dinge zu vertrauen, auf wie Team, Mitarbeiter zu vertrauen, sagen, das wird schon funktionieren, ich kann das, wir können das und let's go.
Und zum Thema Routinen fällt mir ein Interview vom damaligen Coach von Michael Phelps ein, der auch so ein bisschen berichtet hatte, was das Erfolgserlebnis ist. Und der sagte, bevor Michael im Training oder Wettkampf, ganz egal, das Becken betritt, hat er schon 82 Routinen und kleine Victories, Mini-Victories erlebt. Das heißt, er ist schon im Momentum drin. Und das fand ich, also wenn er ins Becken geht und dann schnell schwimmt, ist es einfach Schritt 84, der einfach abgespult wird. Und das war das eine. Und das zweite, was ich mit dir teilen wollte, ist, er sagte auch, er hat jede mögliche Abweichung vom Standardprotokoll schon hundertfach trainiert. Eine davon war, was passiert, wenn Wasser in seine Schwimmbrille eindringt. Und es war bei einem seiner Olympiasiege so, und er hatte ein Protokoll dafür. Er wusste, wenn Wasser eindringt, wird er die Augen schließen und auf Zählen umstellen. Manche wären in Panik geraten, weil sie sagen, jetzt ist mein Lebenshighlight und jetzt muss mir sowas passieren. Aber er wusste, was zu tun ist, und ist dann mit geschlossenen Augen zu Gold geschwommen.
Da hast du den Unterschied zwischen einem normalen Sportler, wie jetzt mir als Schwimmer, der nicht gut schwimmen kann. Ich wäre genau überfordert. Und da siehst du, der Vollprofi hat für alles schon Dinge sich überlegt, was passiert, wie ich was mache, ohne nervös zu werden. Ich kann mich trotzdem drauf verlassen. Ich kann schwimmen. Ich muss nur eine Kleinigkeit verändern, wie du sagst, auf Zählen umsteigen anzuschauen, und schon bin ich wieder da.
Das ist geil, oder?
Das ist genial.
Das ist mega genial. Ja. Ein weiterer Satz, den ich mir rausgeschrieben habe, weil das auch so ein Gedanke ist, wo ich noch keine Antwort drauf habe, ist dieser vermeintliche Widerspruch zwischen Ambition und Zufriedenheit. Du sagst dazu, sei glücklich, aber niemals zufrieden. Und ich kann das voll unterschreiben, weil zu viel Zufriedenheit macht träge, und damit wird man vielleicht nicht herausragende Dinge praktizieren. Auf der anderen Seite habe ich selber aber auch schon im Leben erlebt, wenn man so chronisch unzufrieden ist, nichts genießen kann und nichts gut genug ist, dann wirkt das auch leistungsverhindernd. So, und deshalb ordne diesen Satz doch mal bitte ein, sei glücklich, aber niemals zufrieden.
Ich glaube, den setze ich wirklich sehr häufig ein, gerade bei meinen Sportlern. Und wir haben ja so Trainingszeiten morgens so gegen 9, eher 9.30 Uhr, 10. Heute haben wir, glaube ich, um 10.30 Uhr trainiert. Ja, es ist eine für mich humane Zeit. Ich stehe eher früher auf. Und dann sind die Sportler noch müde und kommen so in die Halle und sagen, dann machen sie so, wir machen so eine Belastungsabfrage vor. Wir fragen, wie hast du geschlafen? Wie hast du dich erholt? Wie geht's dir? Wie geht's dir muskulär? Hast du irgendwelche Probleme? Hast du Schmerzen? Und dann, ist es Stöhnerei und das ist das Leben so. Und dann sage ich immer, stell mal vor, du müsstest jetzt einen richtigen Job nachgehen, du müsstest jetzt richtig arbeiten. Ja? Also wie wäre das, wenn du jetzt richtig arbeiten müsstest? Jetzt nicht ein bisschen Basketball spielen, sondern richtig arbeiten. Und ich glaube, das immer in Relation zu sehen. Also wir können uns glücklich schätzen, wir jetzt hier in unserer Situation, weil wir sind gesund, wir haben alles, was es gerade braucht. Wir haben ein Dach im Kopf, wir haben was zu essen, Familie ist gesund, das ist alles toll. Zufriedenheit würde ich sagen, oh, da geht aber noch mehr. Ich könnte jetzt, was auch immer, ja, ich könnte privat noch das und das machen. Ich könnte mich im Job noch da und dahin entwickeln. Ich könnte, warum trainiere ich nicht den Sport oder die Mannschaft? Da gibt es ja verschiedene Parameter an diesem Lebensrad, wo man versucht, seine Zufriedenheit noch zu verbessern. Man darf aber nicht vergessen, dass man vielleicht trotzdem glücklich ist, dass man sagt, okay, der Ist-Zustand ist völlig okay, aber die Zukunft, diese, da will ich noch ein Stückchen weiter haben, hat nichts mit meiner Zufriedenheit zu tun, sondern ich möchte mich nur verbessern, ich möchte in den nächsten Schritt weitergehen, ich möchte vielleicht eine Medaille gewinnen bei Olympischen Spielen. Das würde meine Zufriedenheit trotzdem noch weiter erhöhen. Mein Glückszustand, nee, ich bin glücklich, ist alles okay.
Mhm. Interessant. Persönlich, also das, was du sagst, resoniert mit mir und trotzdem finde ich dieses Feintuning im Alltäglichen trotzdem eine Kunst und auch schwierig, wirklich auch diese emotionale Trennung herbeizuführen, weil ich beobachte Menschen, die sehr erfolgreich, sehr ambitioniert sind und die gehören tendenziell zu den unzufriedeneren Menschen und die zufriedenen Menschen, die haben sich in ihrem Kokon eingenistet und da diesen Punkt zu finden, wo beides stattfindet, finde ich wirklich schwierig.
Ist auch schwierig, glaube ich auch. Also, und das sehe ich auch so, merke das auch so, desto mehr die Menschen machen, mehr ausprobieren, mehr tun. Und das ist ja im Unternehmertum so. Ja, du kriegst ja, desto höher du kommst, immer viel mehr
Optionen.
Aber wahrscheinlich hast du auch viel mehr mit den unangenehmen Dingen des Jobs zu tun, weil oben kommt dann immer die Fragen, die dann keiner mehr lösen kann. Also da, die kleinen Wins kriegst du ja weniger mit im Top-Level, sondern kriegst du eher nur die Probleme. Wo sind die Baustellen? Das heißt, du beschäftigst dich wahrscheinlich, desto höher du kommst, viel mehr mit Baustellen, anstatt mit den tollen Dingen, die funktionieren. So. Und das kann natürlich auch etwas mit deinem Zustand tun. Ja, und so. Und es gibt immer noch eine nächste Stufe. Es gibt immer noch einen Plus. Du kannst immer noch weiterkommen. Es gibt immer noch einen, der hat mehr, der hat die besseren Kunden, der hat mehr Aufträge, der hat die besseren Mitarbeiter. Aber da merken wir es ja. Also, wenn ich mich davon nicht differenzieren, das unterscheiden kann, okay, was ist mein Glück und was ist diese Zufriedenheit? Und das beziehe ich immer auf der Zukunft. Also, wie kann ich das? Und das ist immer so. Es wird nicht aufhören. Das müssen wir auch bewusst sein. Es gibt ja nicht den Endstatus. Das ist ja so, wie Leute sagen: Ja, ich möchte, dann mache ich nichts mehr und lege mich an den Strand. Ja, das ist ja mal was machst du denn, wenn du jetzt 2 Wochen am Strand gelegen hast und hast keine Aufgabe, kein Ding, dann sinkt dein Glückszustand sinkt und deine Zufriedenheit ja auch, weil du hast keinen Auftrag, du hast keine Aufgabe. Und das heißt, das ist ja die Balance, die wir immer wieder ausgeben müssen.
Das glauben viele Menschen nicht, wenn sie es hören, aber wenn man ein paar Menschen kennt, die dieses Thema ausgesorgt haben, erleben, dann sieht man, dass viele davon nicht wirklich glücklicher geworden sind. Und Stichwort Dopamin, es wird ja auch das Molecule of More genannt, also um Dopamin erleben zu können, müssen wir in irgendeiner Form immer etwas draufsetzen. Was im Übrigen nicht heißt, dass man dieses Rastlose immer nur höher, schneller, weiter hat, sondern so eine gute Balance zwischen diesen Dingen. Arne, ich möchte auf ein neues Thema kommen und zwar erstmal interessiert mich deine Perspektive, ob du die ähnlich siehst. Es gibt ganz viele Menschen auch im Sport, aber insgesamt in Peak-Performance, High-Performance-Dimensionen, die nach außen sehr, sehr selbstbewusst bis hin zu arrogant wirken. Wenn man sie aber als Coach, und das Privileg hast du, das habe ich, besser kennenlernt, merkt man oft, dass ganz viel Unsicherheit dahinter steckt und es so eine Rüstung, so eine Maske ist. Ganz oft ist auch ein niedriger Selbstwert dahinter, wenn man Menschen besser kennenlernt. Und Höchstleistung, ob im Sport oder im Geschäft, eignet sich natürlich sehr gut dafür, diesen fehlenden Selbstwert durch externes Lob, externe Anerkennung zu kompensieren. Wie gehst du mit, oder erste Frage, woran erkennst du, ob Selbstvertrauen bei deinen Athleten wirklich authentisch oder aufgesetzt ist? Und wenn du merkst, das ist nicht authentisch, wie gehst du mit diesen Menschen um sie wirklich von innen heraus zu stärken?
Wir haben ja im Spitzensport eine große Herausforderung, dass das ja bei jungen Menschen, dass die jungen Menschen oft Spitzensportler sind. Die sind ja unsere Zielgruppe oder meine Zielgruppe sind ja Menschen, sind dann irgendwie 16, 17, 18, 20. Und dann kommen die dann oft in den Sportarten, je nachdem, 25, 30, dann haben die dann vielleicht schon mal Familie oder geheiratet oder einen Partner an ihrer Seite. Aber gerade bei diesen jungen Athleten, dann darf man auch nicht vergessen, wenn die jetzt 15 oder 16 sind, dann machen die ihre Sportart ja auch schon 10 Jahre. Mhm. Und je nachdem, auf was für einem Level die gespielt haben und wo die waren, sind die vielleicht auch schon seit dieser Zeit zum Beispiel in einem Nachwuchsleistungszentrum. Also das sind Zentren, gerade im Fußball, wo die Athleten hinkommen, leben dann in einer Internatsstruktur und haben aber das Leben eines Sportlers. Das heißt, sie stehen auf, haben vielleicht ein Frühtraining, das heißt, die haben vor der Schule Training, gehen dann zur Schule, haben nachmittags Training, kriegen was zu essen, kriegen Hausaufgabenbetreuung. Und das heißt, die haben ihr ganzes Leben lang bisher auch nur diesen Sport gemacht. Die haben sich sonst in vielen Bereichen noch nicht so richtig entwickelt. Und das ist natürlich schwierig dann, wenn du dann mit 20 oder 21 dann zu einem neuen Verein kommst, bist dann Profi geworden und hast diese ganzen anderen Dinge noch nicht. Du hast noch nicht die Antwort darauf, wie man ein Bankkonto öffnet. Du weißt noch nicht, wie man in den Raum reinkommt und Menschen begrüßt und mit neuen Menschen connected und neue Leute kennenlernt, weil du vielleicht nicht ein Auslandssemester gemacht hast oder vielleicht nicht ein Work and Travel gemacht hast, sondern weil du einfach nur in Anführungsstrichen deinen Sport nachgegangen bist. Und das ist oft der Fall, dass du dann Athleten hast, die dann eher, oder Sportler, die dann eher cool sind und eher zurückhaltend sind und eher so, ich weiß nicht genau, wie ich umgehen soll. Und der Zugang ist immer über Vertrauen. Also der Zugang ist immer über Zeit geben, nicht nerven, ihnen eine Chance geben, sich mit dir zu connecten, die Dinge zu besprechen, wo sie sich wohlfühlen, wo sie sich sicher fühlen, wo sie zu Hause sind, wo sie keine irgendwie neuen Fragestellungen haben. Und dann langsam Vertrauen aufzubauen, um dann zu schauen, okay, was ist denn wirklich mit dem? Also wo kommt der her und was hat denn der für ein Background? Was hat denn der für ein familiäres Umfeld? Wo kommt das Ding denn her? Ist der vielleicht einfach nur unsicher, weil er nicht weiß, wie er sich verhalten soll? Oder hat er einfach sich noch nicht überhaupt mit diesen Themen des Selbstwertes beschäftigt und hat er noch nie irgendwie einen Zugang gehabt? Und das kommt einfach mit der Zeit. Also da gibt's auch nicht die Patentlösung. Da geht's eher darum zu schauen, schadet er sich selbst, also limitiert er sich selbst, weil er sich abgrenzt von der Gruppe oder seinen Sport gefährdet, weil er so ist, wie er ist. Oder müssen wir den einfach Zeit geben, um dann langsam aufzutauen?
Ein weiteren Unterschied, den ich auch bei mir und auch bei vielen Sportlern immer wieder gesehen habe, ist, dass manche Sportler sind dadurch getrieben, dass sie Angst vorm Verlieren haben. Und andere haben Lust zu gewinnen. Das ist ein ganz, ganz großer Unterschied. Siehst du da einen Zusammenhang zu Spitzensport versus Durchschnitt oder gibt es beide Ausprägungen auf allen Levels?
Oh, das gibt's beides. Das gibt's beides. Da gibt's die Athleten, die wirklich nur versuchen, Fehler zu vermeiden, die einfach aus der reinen Defensivhaltung zu kommen, zu sagen, okay, wie komme ich hier aus der Sache schnell wieder raus? Was kann ich jetzt tun, um meine Hausaufgaben zu erfüllen? Das sind ja oft auch, also wenn du jetzt mal auf, sagen wir mal, nimm mal eine Sportart wie Fußball, ja, da gibt es ja Spielpositionen, wo das davon lebt, dass einer ein leicht überhöhtes Selbstwertgefühl hat und Selbstbewusstsein hat und sagt, okay, jetzt gib mir mal die Pille, ich nehme den jetzt mal und versuche mal die zwei Jungs, die hier vor mir stehen, einfach mal auszuspielen. So, dafür musst du ja schon vom Typ her anders sein, als jemand, der vielleicht in einem defensiven Feld ist, ein Innenverteidiger ist, der sagt, hey, meine einzige Aufgabe ist hier, alles, was hier auf diese Kiste kommt, wegzuschießen, wegzurammeln, damit dir bloß nichts hinten anbrennt. Und das sind ja zwei ganz andere Strukturen, die oder Gedankenstrukturen oder überhaupt Arbeitsweisen, wie ich als Spieler agiere auf dem Feld.
Messi versus Per Mertesacker.
Genau, genau. So, der eine will das Spiel zerstören, will nichts, will Hauptsache den Ball nicht bei mir haben, so ungefähr. Und der andere will ihn haben. So, und dafür muss ich ja als Typ auch eine ganz andere Struktur haben. Und das sehe ich. Also ich sehe, ich sage immer, im Eishockey fällt das auf. Ja, im Eishockey gibt es Verteidiger, das nennt man defensive Verteidiger. Jetzt meint man ja per se, dass der Verteidiger eh defensiv ist. Es gibt auch offensive Verteidiger. Das heißt, der offensive Verteidiger will auch noch was kreieren. Das heißt, der will die Scheibe haben und versucht mit der Scheibe einen besonderen Pass zu spielen, eine besondere Aufbausituation zu erzielen. Der defensive Verteidiger versucht nur, schnell die Scheibe zu kriegen und die dann schnell, so schnell es geht, wieder aus dem eigenen Drittel rauszupfeffern, dass sie bloß weg ist. Der versucht, hart zu spielen, Zweikämpfe zu gewinnen, über Körperlichkeit zu kommen, dem anderen Spieler vielleicht mal ein bisschen weh zu tun, um da mal ein bisschen für Unruhe zu stiften. Aber er hat eine ganz andere Art und Weise. Ich glaube, das ist es eher, wo man hingucken muss. Also auch in der Spielerentwicklung. Was will ich denn eigentlich haben? Was passt denn zu mir? Was bin ich für ein Typ? Und wie fühle ich mich am wohlsten?
Das macht total Sinn. Ich war als Tennisspieler ganz stark über diese Angst zu verlieren getrieben und ich habe gemerkt, dass mein ganzer Muskelapparat nie wirklich entspannt war. Wir haben es früher mal Touch genannt. Ich hatte im Match einen anderen Touch, weil es einfach nicht diesen Entspannungsmodus, den ich brauchte, um gut zu spielen. Lass uns mal auf ein nächstes Thema, was auch im Buch von dir wunderbar erklärt ist, auch deine Philosophie ausmacht und das Thema Erholung. Damit beschäftige ich mich ja auch sehr, sehr viel berufstechnisch und was ich beobachte, zumindest bei Geschäftsleuten, bei Businessathleten, ist, dass diese Erholung viel zu wenig stattfindet. Und typischerweise aus zwei Gründen. Erstens, Ausrede Nummer eins, ich habe keine Zeit dafür, was nur eine andere Formulierung für, ich gebe ihm keine Priorität. Ja. Und Nummer zwei, aber auch, dass viele so ein schlechtes Gewissen dabei empfinden, wenn sie sich ausruhen, weil sie dann nicht produktiv sind. Und meine erste Frage an dich, Arne, wäre, beobachtest du auch im Spitzensport, dass das Thema eher stiefmütterlich behandelt wird? Und wie probierst du das deinen Athleten schmackhaft zu machen oder zu einem Teil ihrer Routinen zu machen?
Auf jeden Fall. Auch hier gilt diese Unterschiedlichkeit der Athleten im Alter. Ja, also wenn wir mit jungen Athleten zu tun haben und die sind dann, wie gesagt, 17, 18, 19, 20, das sind ja junge Menschen. Und die haben ja die gleichen Möglichkeiten in ihrem Lifestyle, in ihrem Feierabend, in ihrem Nachmittag wie andere junge Menschen auch. Und das sind natürlich Aktivitäten, die finden vorrangig im Abend- und Nachmittagsbereich statt oder auch im späten Abendbereich statt. Und das verträgt man anders. Ja, das merkst du ja selber, wenn du jetzt auf eine Feier gehst und kommst nachts um 2 Uhr zurück und schläfst dann nur bis um 7 oder so, dann merkst du das. Weil als ich jung war, 20 Jahre, habe ich das keinen Unterschied gemerkt.
Durchgefeiert und am nächsten Tag weiter.
Genau, das ist für die spielt das keine Rolle. Das heißt, der direkte Benefit davon, von gutem, qualitativ hochwertigen 8 oder 9 Stunden Schlaf oder 7,5 oder 9 Stunden Schlaf, ist für die nicht so groß gegeben. Wobei, wenn sie älter wird, priorisieren die das dann schon eher. Das Zweite kommt dazu, ist, dadurch, dass die Athleten, ich nehme an, dass du da eine bessere Strategie hast, oft länger schlafen. Also die können länger morgens schlafen, weil sie nicht so früh raus müssen. Zum Beispiel bis 8 schlafen oder 8:30. Dann haben die Training und dann sind die müde. Und dann essen die Mittag. Und was machen die dann? Dann schlafen die. Und dann schlafen die auch gerne mal 1 oder 2 Stunden mittags. So, wenn du dann zwischen 14 Uhr und 16 Uhr oder 15 und 17 Uhr geschlafen hast und dann aufwachst als junger Mensch, ja, wie fühlst du dich dann um 10? Da fühlst du dich bärenstark, da fühlst du dich
keine Adenosin im Gehirn.
Da ist noch gar nichts im Gehirn angekommen, da ist einfach nur, jetzt geht's ab. Und das heißt, die können dann gar nicht schlafen. Und das heißt, die sind in so einem Rad drin. Ja, morgens müde, abends hellwach. So, dann ist natürlich noch Social Media, Streams, Twitchen, also das Ganze passiert ja auch abends. Und deswegen ist es für die sehr schwer, sich da eine Struktur anzueignen, die eher deiner oder meiner gleicht. Das Zweite ist, auch hier, diese Regenerationsprozesse sind ja immer wieder mit Arbeit verbunden. Es ist ja nicht einfach nur, da gibt es ja auch zum Beispiel so Recovery Boots, also wo man so einsteigt und so die Beine ausmassiert bekommt. Das geht dann schon mal, weil man nicht aktiv was machen muss. Aber wenn ich einen Saunagang machen will oder muss oder ins Kältebecken gehen soll, das ist dann schon wieder A, mit Zeit verbunden oder B, sogar mit Schmerzen verbunden, weil es einfach unangenehm, Überwindung und so. Und das sind ja alles so Dinge, die du dann, du kriegst keinen direkten Benefit davon. Du kriegst nicht direkt eine Belohnung davon. Das ist ja der Unterschied. Das ist ja wie beim Sport. Ja, wenn du mit Sport anfängst und machst jetzt zweimal Sport und stellst dich im Fitnessstudio vorm Spiegel, dann siehst du gar nichts. Ja, kommt null, kommt alle an, weil du machst Sport gemacht und denkst, jetzt müsste da was passieren. Nee, passiert nicht. Und du weißt selber, wenn du jetzt einmal oder zweimal in der Eistonne warst und dann bist du mal ein bisschen früher schlafen gegangen, dann passiert auch nichts. Das ist einfach nur diese Konsequenz, das regelmäßig zu tun. Und da merken die einfach noch zu wenig Benefit davon. Die müssten es einfach dann länger durchziehen. Und wenn die Jungen sind, wird das, ist das schwierig. Desto älter sie werden, dann wird es dann eher schon, dann verstehen die, okay, es macht mal Sinn, früher schlafen zu gehen, das Essen ein bisschen zu priorisieren, was man davor isst, nicht mehr so spät zu essen, nicht mehr das falsch zu essen. Deswegen ist das sehr divers und hängt auch ein bisschen von den Sportarten ab, also gerade in Sportarten, so Einzelsport und Tennis, wo du sehr von deiner körperlichen Leistungsfähigkeit, also von dem Gefühl abhängig bist, ist das schon mal unterschiedlich, zum Beispiel zu einem Eishockeyspieler oder einem Fußballspieler, der dann vielleicht am nächsten Tag nur eine Stunde Training hat, da kommt man so ganz gut durch. Und wenn du weißt, nächsten Tag sind wieder zwei Stunden Tennis, dann priorisierst du das vielleicht schon eher. Aber ich glaube, da ist noch so viel Potenzial, das sehe ich auch, ja.
Du hattest gesagt, wenn Menschen älter werden, ich beobachte auch bei Sportlern, wenn sie mal eine Verletzung hatten, dann wird das Thema Recovery logischerweise stärker. Und auch hier eine Parallele zu Menschen in der Wirtschaft. Wenn sie mal gegen die berühmte Wand fahren, Burnout da war oder so, dann geht Veränderung sehr, sehr schnell. Aber wir Menschen sind leider, oder Gott sei Dank, kann man sehen, wie man möchte, nicht sehr gut darin, präventiv Dinge zu verändern. Aber wenn der Schmerzpunkt erreicht ist, dann geht es in einer Sekunde.
Ich hab eine Frage.
Bitte.
Was würdest du denn einem Sportler empfehlen für seinen Schlaf? Also wenn du jetzt einen jungen Sportler hast, dem jetzt vielleicht nicht die REM-Schlafphase so interessiert und der jetzt nicht sagt Tiefschlafphase, der das jetzt auch vielleicht noch nicht tracken will, was wären deine drei Dinge, wo du anfangen würdest, oder deine drei Sachen, denen du dir mitgibst, damit er seinen Schlaf optimieren kann?
Im Sinn von Strategien, wie es geht oder ihm schmackhaft zu machen, warum es wichtig ist?
Warum, das erkläre ich ihm, aber ich muss ja was sind die besten Dinge, die er tun kann? Also was sind die Strategien?
Für einen Spitzensportler würde ich, also sag mal so, was wir mit Menschen, die zum Beispiel unter Wettkampf spätabends einen Wettkampf haben, da ist das Erste, was ich Menschen wie auch Businessleuten sage, guck, sobald du die Möglichkeit hast, dich von hellem Licht wegzubewegen. So, und wenn man mal sieht, was dann noch passiert, ausradeln, hast du gesagt, etc., überall diese krankenhaushellen Lichter, das heißt Blaulichtfilterbrillen wäre da eine Sache, um das Melatonin schon hochzufahren. Dann kommt drauf an, wie die körperliche Belastung war, aber möglichst schnell die letzte Nahrung zu sich nehmen, damit eben der Abstand zwischen letzter Nahrungsaufnahme und Schlaf maximal lang ist.
Das ist dann was, 4 Stunden oder was?
3, 4, weil, und hier geht es mir gar nicht um Kalorien oder um Abnehmen, sondern was viele Menschen gar nicht wissen ist, durch Nahrungsaufnahme steigt die Körperkerntemperatur durch den Verdauungstrakt und um einzuschlafen und in den Tiefschlaf zu kommen, muss unsere Körperkerntemperatur um 1 bis 1,5 Grad absinken. Das heißt, wenn man aus dem Wettkampf kam, wo man sich viel bewegt hat und dann noch viel Nahrung zu sich nimmt, dann ist es gar nicht so einfach. Dann, wenn wir jetzt über Athleten sprechen, kann man natürlich auch zu so Premium-Produkten wie kühlbare Matratzenunterlage gehen, die nämlich diese Körpertemperatur nochmal unterstützt. Ich will jetzt hier keine Werbung machen, aber da gibt es Produkte, die sind nicht ganz billig, 4-stelliger Bereich, aber wenn davon abhängt, gerade in Turnieren oder so, wie gut man am nächsten Tag wieder trainieren kann, dann wäre das auf jeden Fall was, was man auch machen kann. Und ich würde, viele haben ja auch diese Routine, dass sie nachmittags Kaffee noch trinken. Auch wenige Menschen wissen, wie lange es braucht, dass Kaffee abgebaut wird. Halbwertszeit 6 bis 7 Stunden. So, und Halbwertszeit heißt nicht, dass es auf 0% ist, sondern dass es auf 50% ist. Das heißt, wenn man jetzt, ich sag mal noch, machen wir ein einfaches Beispiel, was auch für Nicht-Spitzensportler relevant ist. Du trinkst bis 12 Uhr mittags 4 Tassen Kaffee. So, das machen manche Menschen. Das wäre das Gleiche, als würdest du um 12 Uhr nachts 1 Tasse trinken. Weil nach 6 Stunden ist sie auf 2 Tassen das Koffein und nach weiteren 6 Stunden bei 1 Tasse. Und mit Koffein im Blut kommen wir nicht in den Tiefschlaf. Das heißt, gucken, dass zwischen der letzten Koffeineinnahme und dem Schlaf idealerweise...
Das ist genauso schwer. Das ist so schwer für Athleten, weil gerade Koffein ein brutaler, beliebter Booster ist für Sportler vor der Belastung nochmal ein Energy Drink, ein Shot. Es gibt ja mittlerweile so richtige Shots, die dafür da sind. Ja. Auch Kaffee ist ein Ding.
Ja. Die ganzen Sportler-Gels, sorry, wenn ich unterbreche, alles, überall Koffein drin.
Überall. Und das ist ja genau, und deswegen frage ich da, weil genau das die Herausforderung ist, ja, wenn wir schauen gerade alle Fußball. So, und gucken wir mal, wann die spielen. Die spielen um 21 Uhr. Ja. Das heißt, das Spiel ist um 23 Uhr zu Ende. Bis die aus der Mixzone raus sind, bis die aus dem Ding, ist es nach Mitternacht. Ja. So, das sind die im Hotel, dann essen die, das ist 1. So, da schläft keiner vor 4, 3. Ja, es gibt welche, die können früher schlafen, aber das ist so. Aber da fehlt mir wirklich die Lösung. Also da fehlt mir wirklich die Lösung, wie kriegt man das hin, weil das System ist ja auch so aufgeputscht. Es ist ja nicht so, dass ja, dann mach mal deine Atemübung und 4 Sekunden ein, 7 Sekunden Luft anhalten, 8 Sekunden. Ja, das funktioniert nicht. Ja, und das ist so schwer.
Aber jetzt gerade, wo du beim Fußball bleibst, ist ja auch okay, wenn 6, 7 Tage später das nächste Spiel ist. Dann fährt man die Belastung am nächsten Tag runter. Wenn jetzt aber ein Tennisspieler zum Beispiel am nächsten Tag gleich das nächste Spiel hat, dann wird es schon etwas schwieriger.
Ja, voll.
Okay, ich möchte noch ein bisschen auf dein Buch eingehen. Es ist ein Spiegel-Bestseller in der ersten Woche gleich geworden. Und das, also großes Lob, hat viele Menschen direkt begeistert. Aber du bist ja gar nicht Autor. Wir wissen, dass du Athletiktrainer bist. Was ist denn so in dem ganzen Prozess des Buchschreibens und an den Markt bringens für dich so die größte Herausforderung gewesen?
Das leicht überschätzte Selbstbewusstsein, dass ich ein Buch schreiben kann. Ich habe gedacht, ich könnte das so einfach machen. Hatte aber Gott sei Dank meinen Co-Autor, Alexander Haubrichs, weil man einfach feststellen muss, dass das ein eigener Job ist und es ist schwer, das so zu schreiben, dass das Menschen lesen können. Ja, und dann ist es natürlich die Herausforderung, so ein Buch, ich sage mal, ich habe da angewandtes Wissen zusammengefügt und ich wollte Geschichten erzählen, die ich erlebt habe und die ich mehrmals erlebt habe, wo nicht irgendein Athlet mal irgendwas Besonderes gemacht hat, sondern das sind die Erfahrung aus 20 Jahren und das kann ich jemandem mitgeben, der sagt, wie mache ich denn das? Wie ernähre ich mich denn vielleicht ein bisschen besser? Oder wie du es gerade beschrieben hast, was mache ich denn zum Einschlafen, auch wenn ich nicht die Lösung habe nach dem Spiel, aber zumindest für den Alltag so rudimentäre Tipps zu geben, die die Sportler umsetzen. Für Ernährung, für Training, fürs Mindset. Und dass die Menschen, wenn man das liest, dass man sagt, ah, okay, das ist ja gar nicht so verrückt. Es ist nicht die, ich habe nicht die neue Wunderpille entdeckt in diesem Buch, sondern eher die Dinge, die man vielleicht schon mal gehört hat, nochmal zusammengefasst, vielleicht ein bisschen vereinfacht und einfach auch in gewissermaßen den Menschen das Gefühl geben, okay, das kannst du wirklich machen. Es klingt vielleicht einfach, aber es ist dann einfach nur viel Disziplin, es immer wieder durchzuführen. Und ja, die machen auch nichts anderes, außer das Training halt konsequent durchzuziehen. Und wenn du das mal eine Zeit lang machst, dann funktioniert es auch.
Was glaubst du, wird Menschen, die dieses Buch lesen, am meisten überraschen daran?
Zum einen das, also dass da nicht die Wunderpille ist und dass ich jetzt nicht das Rad neu erfunden habe, sondern dass ich die einfachen Dinge nochmal in den Vordergrund setze, die du konsequent umsetzen musst. Vielleicht auch ein bisschen die Enttäuschung darüber, dass das Sprichwort Consistency is key, ist, dass es einfach gilt. Ich glaube, es sind spannende Geschichten von bekannten Sportlern drin, die einfach zeigen, wie sie es machen, wie sie sich pushen, wie die mit sich selber sprechen, wie sie auch die gleichen Themen haben, die wir haben, die gleichen Motivationsprobleme haben, sich selber da irgendwie eine Struktur überlegen. Wenn jemand Sport mag oder sich zumindest sportlich aktivieren will, der kriegt, glaube ich, so einen ganz guten Leitfaden mit, wie man anfangen kann, wie man loslegen kann. Und für Sportler, die schon ein bisschen ein höheres Level haben, auch noch ein bisschen so Anhaltspunkte, was man noch vielleicht optimieren könnte.
Absolut, das kann ich alles bestätigen. Ich habe es nicht nur durchgelesen, sondern durchgearbeitet. Es ist ein Arbeitsbuch. Und du hast hier eine schöne Lounge-Party, wie man neudeutsch sagt, wo das Who is Who der Sportszene oder zumindest die Menschen, die, mit denen du arbeiten darfst, auch gekommen sind. Dennis Schröder haben wir jetzt schon mehrfach genannt. Als du an diesem Abend, es ging wahrscheinlich auch ein bisschen länger, aber da, dich dann ins Bett gelegt hast und die Augen zugemacht hast, welche Gedanken hattest du nach diesem Abend?
Oh, ich war ehrlicherweise ziemlich erschöpft, weil wenn du, ich weiß nicht, wie das dir geht, wenn du eine Feier hast, dann willst du allen Gästen recht machen und versuchen, mit allen irgendwie Kontakt zu machen. Und ich war einfach zufrieden, weil was ich toll finde und das begeistert mich bei Sportlern immer, wenn du Sportler in einen Raum steckst. Und das ist auch bei Olympischen Spielen. Ich durfte schon einmal bei Olympia dabei sein. Wenn du Sportler auf dem Raum, in den Raum steckst und die wussten, die da sind, wussten, dass die alles ungefähr auf einem Level sind. Also da war jetzt nicht, ohne despektierlich zu sein, aber da war jetzt nicht Amateursportler nur und dann war irgendwie mal ein Profi, sondern es waren, die wussten alle, dass die machen das beruflich. Dann entsteht irgendwie eine coole Energie, weil die Athleten öffnen sich dann, die sind dann entspannter. Das hatten wir eben schon mal mit diesem Selbstwertgefühl. Die sagen, okay, ich bin jetzt hier auch dabei, ich scheine ja auch irgendwie dazuzugehören. Und es haben sich so coole Situationen ergeben. Da war mein Freund Johnny dabei, der hat eine Spastik und sitzt im Rollstuhl und macht aber sehr, ist sehr sportlich, sehr großer Athlet. Und der sitzt dann irgendwie neben Dennis und dazu kommt dann noch irgendwie Youssoufa Moukoko, der Fußballspieler. Und die drei quatschen irgendwie so und du hast das Gefühl, die kennen sich, seitdem sie im Sandkasten sitzen. Und das ist es ja, was es ist. Dieser Sport verbindet, Sport vereint, die können voneinander lernen, die haben alle einen sehr großen Respekt voneinander. Wie macht er das? Und fragen und stellen die gleichen Fragen, die wir uns hier gerade stellen. Und das ist cool.
Glaube ich. So, zum Schluss möchte ich noch, wir haben jetzt hier einen der führenden Athletiktrainer, noch ein bisschen von deiner Exzellenz für die Hörer abzapfen. Viele, die jetzt hier zuhören, sind eben nicht berufsmäßig Spitzensportler, sondern haben eine Familie, haben einen Job, sehr wenig Zeit und trotzdem wissen wir alle mittlerweile, dass körperliche Betätigung nicht nur wichtig für eine gute Figur oder so ist, sondern für die Gehirngesundheit und ganz viele andere Dinge. Was würdest du denn sagen, ist so ein Minimumprotokoll an ausgewogenem Training, wo du sagst, das sollte man, auch wenn es am Anfang Disziplin erfordert, aber das sollte man irgendwie in seinen Alltag reinkriegen? Was sind so die wichtigsten Standbeine?
Da wende ich immer die 1%-Regel an. Und die 1%-Regel besagt, wenn du 1% deiner Zeit nimmst, und das ist bei 168 Stunden, die Woche hat, sind das ungefähr 100 Minuten, also 1% davon. Mhm. Und diese 1%, die hat jeder. Und da gab es mal so ein Credo von Barack Obama, der gesagt hat, er macht zweimal die Woche irgendwie Sport. Und der hat gesagt, wie, der macht zweimal die Woche Sport? Und er sagt, ja, weil das eben diese 1% seiner Zeit ist und die muss sich ja wohl jeder wert sein für seine Gesundheit, für seine Fitness, für sein... So, und damit kriegst du ja jeden. Also jeder hat 1% seiner Zeit.
Also 100 Minuten, eine Stunde, 40 Minuten über die Woche verteilt. Über die Woche,
ob das jetzt zweimal 50 Minuten sind oder dreimal 30 Minuten sind, das spielt erstmal keine Rolle. Aber wenn ich jetzt zweimal die Woche 50 Minuten wirklich trainiere. Großer Unterschied zwischen Bewegen und Trainieren. Ja. Ja, Bewegen ist total wichtig und total gut und wir wissen, dass wir einen Schritten sammeln, ob das jetzt 7.000 oder 10.000 Schritte sind, aber diese Bewegung. Aber bei Training ist es ja, einen überschwelligen Reiz zu setzen. Das ist ein wichtiger Punkt dabei, der oft verloren geht. Das ist wie hier bei Auf und Ab, ja, Modell der Superkompensation. Ja. Ich setze einen überschwelligen Reiz. Was heißt das? Ich mache jetzt Liegestütz und merke, boah, ich schaffe jetzt vielleicht 3x10 Liegestütz und merke bei der letzten Runde, dann schaffe ich vielleicht nur noch so 7 oder 8 und merke richtig, wie ich zitter und wie meine Muskeln arbeiten und es ist alles anstrengend in meinem Körper. Und dann, okay, jetzt habe ich einen überschwelligen Reiz gesetzt. Was passiert mit meinem Körper? Homöostase im Ungleichgewicht und alles geht so ein bisschen runter. Ich fühle mich am nächsten Tag vielleicht ein bisschen, alles ein bisschen schwer, leichter Muskelkater. Ja? Und am nächsten Tag auch noch, ist auch noch ein bisschen. Aber am dritten Tag merke ich, das geht ja auch schon wieder ganz gut. Es ist aber wieder ganz gut und du hörst, das ist super. Und mache wieder Liegestütze und mache 10 und mache 10. Und am dritten merke ich, jetzt geht aber 8 und schaffe 8 und schaffe 9 und den 10. gerade so. Und denke, wow. So, und so hangel ich mich langsam immer wieder Belastung, Entlastung. Und das vergessen die meisten Menschen. Die gehen dann irgendwo hin und machen ihre Hausrunde. Die ist dann 6,5 Kilometer lang und laufen die 6,5 Kilometer immer an der gleichen Zeit. Immer die gleiche Runde, die biegen immer an der gleichen Stelle ab.
Routine ist ja gut.
Routine ist ja toll, immer das Gleiche. Ja, und das ist auch total super, weil da passiert auch was. Aber trainingstechnisch ist irgendwann Ende. So, der Körper lernt dann. Das ist wie Klavierspielen. Ja? Ich übe ein Spiel, kann das irgendwann und wiederhole und wiederhole und wiederhole das. Und das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen trainieren, also überschwellige Reize setzen. Gerade Frauen haben Angst vor überschwelligen Reizen, weil sie denken, dann baue ich ja ganz schnell Muskulatur ab und ich möchte ja gar nicht so dicke Oberarme bekommen. Da sage ich immer, wenn das so einfach wäre mit diesem Muskelaufbau, da sehe ich ganz anders aus, weil ich fände das total cool. Ja, gerade als jünger Mensch wäre ich auf jeden Fall mal viel stabiler gewesen, weil da hätte ich mir mal so richtige. Es ist aber schwer. Es braucht so verdammt viel Zeit und Energie, Muskeln aufzubauen. Mhm. Und deswegen, also Reize setzen, überschwellige Reize setzen, Routinen, habe ich eben schon gesagt, wir unterschätzen, was wir in so einem Jahr schaffen können. Also wirklich konstant über die 50 Wochen, zweimal die Woche sind 100 Einheiten. Mhm. Da passiert schon richtig was im Körper. Und das wäre so mein Startprogramm, was ich jedem raten würde.
Und wenn du sagst 100 Minuten, so ganz grob, ohne dass wir jetzt einen Detail-Trainingsplan ausarbeiten, aber was sind so Elemente, die nicht fehlen sollten?
Und es ist ja jetzt ein bisschen wie gesagt zielabhängig, aber wenn wir jetzt die motorischen Fähigkeiten anschauen, Beweglichkeit, Koordination, Kraft, Ausdauer, Schnelligkeit, dann ist für die meisten Menschen das Thema Schnelligkeit erstmal nicht so relevant, weil sie jetzt vielleicht nicht mehr Tennis spielen oder dazu schneller werden wollen oder Sprinter sind, sondern die wollen eher Ausdauer trainieren. Die wollen alle, oder nicht alle, aber die meisten wollen ein bisschen Kraft machen, gerade wir Männer wollen ein bisschen Kraft machen. Und dann kommt die Beweglichkeitskomponente dazu und bei Koordination, da studern dann alle, weil sie dann keine Lust haben, auf einem Bein zu stehen. Und dann reduziert sich das oft auf Beweglichkeit, Kraft und Ausdauer. Und deswegen würde ich jedem so eine Warm-up-Routine empfehlen, also Beweglichkeitsroutine aus Übungen, die Gelenke und die Sehnen und die Muskulatur einfach in ihrer Geschmeidigkeit optimieren. Je nachdem, wie hoch das in der Priorisierung ist, 5 bis 10 Minuten, kann man auch jeden Tag machen, ist nicht schlimm, wenn man das mehr macht. Ich würde eine Kraftkomponente mit einbauen. Ich würde immer etwas schauen. Ich unterteile den Körper in Bewegungsrichtung, also zum Beispiel eine Kniebeuge als Unterkörperbewegung mit einem Ruderzug dazu an so einem TRX oder einem Klimmzug, wenn du das kannst, also irgendwas Ziehendes. Dann würde ich etwas Hebendes einbauen, also zum Beispiel ein Kreuzheben oder, also wenn man sich vorstellt, so einen Kasten Wasser aufzuheben oder ein Hip Thrust, also ein Hüftheben, das kennen dann die Frauen gerne, wo man so die Hüfte auf dem Boden liegen, drauf und runter schiebt für die hintere Kette, für die Po-Muskulatur, Oberschenkel und dann etwas Drückendes, also zum Beispiel der Liegestütz. Da hast du schon mal 4 Übungen, die kannst du gut kombinieren, da kannst du auch mal so A, B, das geht dann flott. Dann immer etwas für uns Rücken-Rumpf, also immer noch eine Übung für die klassische Bauch- und Rückenmuskulatur. Und hinten raus würde ich dann irgendwas, wir nennen das so Energiesysteme zu trainieren. Da kann das dann so ein klassisches HIIT-Training sein. Das ist dann, das kennen vielleicht die ein oder anderen, so 20 Sekunden Belastung, 10 Sekunden Pause, wo man zum Beispiel so auf der Stelle laufen macht mit Kniebeugen oder Burpees. Genau, diese klassischen Dinge. Total hochintensiv, aber das haben wir im Alltag nicht. Mhm. Wenn wir das nicht trainieren, was wir nicht nutzen, fällt weg. Und wenn wir unser Herz-Kreislauf-System nicht mal wirklich mal in so höhere Bereiche trainieren, dann geht das auch verloren. Deswegen sollte ich das tun. Und deswegen ist immer diese Kombi, wenn du nicht Läufer bist, dann würde ich dieses tun, also ein hochintensives Training machen, gepaart mit im Alltag dann bewegen und versuchen, Strecken zu Fuß zu gehen, mit dem Fahrrad zu machen und so. Aber so würde ich die Einheit aufbauen. Also am Anfang Beweglichkeit, Kraft und hinten raus Energiesysteme.
Und das, was vielen Dank dafür für die Details. Und die Betonung ist jetzt drauf, das ist kein Spitzenathletiktraining, weil viele Erwachsene verwechseln, wenn man nicht Sportler ist, muss man doch nicht mehr sprinten. Aber wie du sagst, unser Herz-Kreislauf-System muss auch mal in die Peak-Performance, also in die Höchstbelastung rein. Sonst wird das Herz irgendwann sehr, sehr träge und ungesund.
Alles, was wir nicht nutzen und nicht, wird halt leider schlechter. Das ist halt so, dass wir älter wir werden.
Sarkopenie lässt grüßen.
So, ist das halt so. Und wenn ich meine Fußspitzen, mit den Fingerspitzen nicht an die Fußspitzen rankomme, dann wird das in der Zukunft auch nicht besser werden, wenn ich es nicht trainiere. Ja. Und so ist es auch mit dem Herz-Kreislauf-System. Und dann ist es ja immer, wenn die Leute dann mal so eine Treppe hochgehen, dann merken sie, oh, so, aber das ist ja ganz gut, dann mach das doch mal nicht nur einmal, sondern mach es doch dreimal und du hast einen Trainingseffekt. Und der Körper ist in der Lage, sich da auch, sofern er gesund ist, ist er sich in der Lage, da anzupassen. Das ist doch total vorteilhaft.
Und was ich noch ergänzen möchte, ist neben diesen explizit dedizierten 100 Minuten, es gibt auch im Alltag viele Möglichkeiten. Du hast gerade Treppen genannt. Der Klassiker, was ich zum Beispiel mache, ist, ich habe mir morgens angewöhnt, wenn ich Zähne putze, mache ich das im Wall-Sitting. So, da weiß ich, ich putze jeden Tag Zähne und meine Oberschenkel, mein Gesäß, meine Beine werden in 20 Jahren anders aussehen, wenn ich im Wall-Sitting Zähne putze oder nicht. Das kostet keine Sekunde extra. Du hast vorhin Kästen, Wasserkastenschleppen angesprochen. Innovationen wie die Bringdienste und sowas, die florieren, weil die Menschen nicht mehr bereit sind, Anstrengungen in ihren Alltag zu integrieren. Das sind aber Quick Wins, die lowest hanging fruits, die man nicht wegrationalisieren sollte, sondern sie dankend annimmt.
Und das ist so, wir versuchen halt immer den leichtesten Weg zu gehen und immer diese Komfortzone zu verlassen. Das ist ja auch angenehm, wenn da die anderen die Getränke bringt, aber du musst halt dir selber, und das ist diese Disziplin, immer wieder Möglichkeiten suchen, wo ich mich ein bisschen aus der Komfortzone bringe und halt das Fahrrad nehme oder zu Fuß gehe, das klingt immer so abgedroschen, schon 100 Mal gehört, aber es ist leider genau so. Und weil du es gesagt hast mit deinem Wandsitz beim Zähneputzen, das ist ja auch so ein geiles Ding, wenn du sagst, gerade wie Männer, ich mache jetzt jeden Tag eine Liegestütz. Fängst morgen an, jeden Tag eine Liegestütz. So, da sagen jetzt ja 99 von 100 der Hörer, was ist das denn? Ja, weil du an den schlechtesten Tagen, dann wenn es dir wirklich kacke geht, dann machst du diesen einen Liegestütz. Aber wenn du dich gut fühlst, dann, einen mache ich nicht, ich mache 5 oder ich mache 10 oder ich mache 20 oder ich mache 3x20. Aber du kommst in diese Routine, ins Umsetzen, du machst jeden Tag mindestens diese eine und bei dieser einen wird es vielleicht auch an Tagen bleiben, weil keine Zeit, krank, was auch immer. Aber an guten Tagen wird es halt immer mehr. Und wie du gesagt hast, bei deinem Wall-Sitting, wenn du das über viele, viele Jahre, Wochen, Monate machst, dann kommen da einige Minuten im Wandsitz zusammen und so kommen da auch einige Liegestütze zusammen. Es ist aber einfach nur diese Konstanz, das umzusetzen.
Du bleibst im Momentum, du musst dich nicht wieder rein bemühen. Mega cool, ich könnte noch stundenlang sprechen und wenn das Mikro aus ist, haben wir bestimmt auch noch Zeit. Ich möchte nochmal, dieser Podcast heißt ja Auf und Ab. Es geht um Menschen, die teilen, wie sie aus Krisen nicht liegen bleiben auf dem Boden, sondern gestärkt rauskommen. Du hast vorhin Superkompensation genannt, was sich ja auf den Muskel betrifft, aber auch auf menschliche Geschichten kann man Superkompensation ja beobachten. Was würdest du sagen, Arne, wenn du deine Athleten, Athletinnen beobachtest, dich selber, andere Menschen, welche Faktoren müssen zusammenkommen, dass Menschen es schaffen, aus Krisen stärker zurückzukommen und eben nicht am Boden liegen zu bleiben?
Ich denke, das Umfeld ist immer sehr wichtig. Familie, Freunde, Teammates, also Teamkameraden. Wie sind unsere Werte, wie ist unsere Kultur, in der wir uns befinden, wie schätzen wir das selber ein? Das ist, glaube ich, die allererste Basis, weil das Ding ist ja, da hängen ja so viele Faktoren von ab, ja, wenn wir im Sport sind. Da sind ja so viele Menschen, die da mit dranhängen an dem sportlichen Erfolg von dem einzelnen Athleten oder vom Team. Und wie geht dieses Umfeld damit um? Also wird man da aufgefangen und sagen die, ey, Mist, scheiße, aber wir sind da und wir helfen dir und wir supporten dich und wir bringen dich aus. Oder sagen die, ja, sind wir jetzt Mist und was machen wir denn jetzt so? Sondern sind da eher noch negativ. Und das, glaube ich, ist schon entscheidend. Also wie geht das Umfeld damit um? Wie supporten die dich in den schlechten Phasen? Das ist, glaube ich, ja.
Darf ich da kurz einhaken? Ja, weil wir hatten hier KT Guttenberg und seine, der hat ja auch eine Phase gehabt, wie wir alle aus der Presse wissen. Und er sagte, die meisten wissen natürlich, dass sie dann ein Auffangnetz brauchen, aber während es gut läuft, ignorieren sie dieses Netz, weil sie denken, sie brauchen in dem Moment ihre Freunde nicht, ihre Familie. Aber das war zumindest seine Empfehlung, die das ergänzt, was du sagst. Pfleg dein Netzwerk und dein soziales Umfeld zu jeder Zeit und nicht nur weil du es irgendwann brauchen könntest, sondern weil es natürlich auch schön ist. Aber viele im Erfolgsfall lassen das links liegen und erwarten dann, dass sie aufgefangen werden. Und es klappt dann nicht immer.
Und such dir ein Umfeld oder such dir Dinge, die nichts direkt mit dem Sport zu tun haben. Das ist ja wie im Job auch. Wenn dein ganzes Leben sich nur um diese eine Sache dreht, dann gibt es ja gar keine Möglichkeiten, da auszubrechen. Und ich habe lange mit Christian Ehrhoff, das ist ein Eishockeyspieler, der hat lange in der NHL gespielt, also 600 Spiele, also ein ganz erfolgreicher NHL-Spieler. Und der hat mal gesagt dazu, ja, das ist total doof, ich reg mich da auch tierisch auf, bin auch schlecht gelaunt. Aber dann komme ich nach Hause und hat mittlerweile 3 Töchter. Und seine Frau unterstützt natürlich seinen Job, aber ist jetzt kein Eishockey-Fan. Und die kommt nach Hause und wenn er nach Hause kommt und schlecht gelaunt, macht er die Tür auf und dann hat sie ihm einfach mal den Müllbeutel hingesagt, so, schön, dass du da bist, Schatz, bring erstmal den Müll raus. Und dann ist er so,
back to reality.
So, back to reality. Bring den Müll raus, dann kommen die Kinder. Und die Kinder, ist das völlig egal, was, ob du verloren hast, ob du, du bist der Daddy, du bist der Papa. Und da ist dein Hund, was auch immer. Und du hast halt Dinge, die nichts mehr Sport, die nehmen dich auch in den Arm, die sind auch für dich da, aber die wollen auch ihre Hausaufgaben kontrolliert bekommen, die wollen auch, dass der Müll rausgebracht wird, die wollen auch ihre Dinge platzieren und schon bist du wieder ganz woanders und hast dann einfach Abstand zu der Sache und eben nicht nur dieses Sportumfeld. Ich glaube, das hilft ungemein.
Also Stichwort soziales Umfeld, was kann auf einer persönlichen Ebene noch vorbereitet oder gepflegt werden, um für solche Krisen besser vorbereitet zu sein?
Ja, es ist jetzt leider stumpf, aber diese Routine dabei zu haben, also immer wieder auch seine Dinge zu tun, die einen in die eine Richtung gebracht haben, also zu dem Erfolg gebracht haben und auch diese Dinge wieder abzurufen. Ich rate allen Sportlern und allen Menschen, sich irgendwelche Hobbys und Interessen anzueignen, die außerhalb des Sports sind und die nicht damit verbunden sind, irgendwelche Highlight-Videos zu schauen von der Sportart, sondern irgendein Interesse zu entwickeln. Ja, also das frage ich immer meine jungen Sportler, was hast du gestern gemacht? Dann sagen die, ja, wie, was habe ich gemacht? Ich habe trainiert, habe ich gegessen, habe ich Mittagsschlaf gemacht. Was hast du dann gemacht? Ja, war ich noch spazieren? Ja, was hast du? So, und das kennen wir alle. Es ist ja schwer, heute Hobbys zu haben. Und dann bist du, Netflix, ist das ein Hobby? Für mich ist das kein Hobby. Ja, also so, der eine macht dann Sport, aber das ist ja deren Hauptjob. Aber sich etwas zu suchen, mit dem ich mich beschäftigen kann, ohne jetzt an meine eigene Sportsache zu denken. Ist, glaube ich, total wichtig, dass man irgendwie einen Rückzugsort hat, wo man sich mental hinbegeben kann, wo man sich irgendwie einer Sache widmen kann, die jetzt nicht unmittelbar was mit seinem Job zu tun hat. Ich glaube, das ist sehr, sehr wertvoll für Athleten.
Was ist dein Ausflucht, deine Zuflucht?
Man ist leider Sport. Also ist leider, aber man ist Sport auch mein eigener Sport. Okay. Weil ich gemerkt habe, dass mir der Sport, also mein Ziel ist es, jeden Tag eine Stunde Sport zu machen. Das schaffe ich. Mal mache ich ein bisschen mehr, wenn die Zeit mehr da ist. Und mal ist es halt genau eben diese eine Stunde. Und ich habe noch nie erlebt, dass es mir nach der Stunde Sport schlechter ging als vorher. Und das ist einfach ein geniales Gefühl. Und deswegen muss ich dir sagen, dass ich da nicht immer den Schlaf priorisiere, sondern ich immer meinen Sport priorisiere und lieber statt den 6 Stunden Schlaf, wenn es wenig ist, dann nur die 5 Stunden Schlaf und dafür aber Sport mache, weil die Kombo dieser einen Stunde, die mir dann fehlt, um meine 6 Stunden zu haben, das nehme ich in Kauf, aber habe da meinen Sport gemacht, weil da weiß ich sofort, da fühle ich mich super danach, dann trinke ich Wasser, dann mache ich mein Frühstück und das ist einfach ein gutes Gefühl und deswegen ist Sport für mich der absolute Refresher, die Meditation, die Körperlichkeit, alles in einem. Die mir total gut hilft.
Das ist übrigens kein Arne-Special, sondern es geht uns allen Menschen so, dass wir uns nach Sport besser fühlen. Absolut. Du hast halt für dich gemeistert, wie du die Disziplin, die Überwindung oder so hinbekommst, aber es gibt wahrscheinlich keinen Menschen auf der Welt, jetzt mal Verletzungen außen vorgenommen, der sich nach Bewegung schlechter fühlt. Okay, so, also Bessermacher, ich glaube, der Name, der Stempel ist dir völlig zu Recht aufgesetzt worden und auch uns hat dieses Gespräch ein bisschen besser gemacht. Vielen, vielen Dank schon mal. Meine letzte Frage, Arne, die ich jedem Gast hier stelle, ist die folgende. Wenn du jetzt mal auf dein persönliches Leben zurückguckst und auf die Auf und Abs deines Lebens, was ist für dich daraus die allerwichtigste Erkenntnis?
Der Weg ist das Ziel. Es geht immer weiter. Egal, wenn es gerade super läuft. Es kann sein, dass es morgen schon irgendwas woanders wieder schlechter läuft, weil desto mehr du machst, desto erfolgreicher du bist, desto mehr Sachen entstehen und da ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass mal was nicht funktioniert, aber dann geht es auch wieder hoch, also diese Balance, das Auf und Ab des Lebens, das ist normal, es geht nicht immer nur hoch, du musst es genießen, du musst deine eigenen Routinen, deine eigenen Prozesse aneignen, wie du damit klarkommst. Ja, und darin glücklich sein und wie gesagt, nicht zufrieden werden, sondern hungrig bleiben.
Sehr schön. Vielen Dank.
Danke dir.
Nichts oder nichts zu ergänzen. Danke, dass du da warst. Ich weiß sehr zu schätzen, ihr seid gerade in der Olympia-Vorbereitung im Basketballteam. Du hast dir etwas Zeit genommen. Dann wünsche ich euch, dir alles Gute fürs Turnier, für die weitere Zeit und würde mich freuen, wenn wir mal einen Teil 2 machen.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Danke dir, Arne.